Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und in der heutigen Folge, in der Episode 201 dieses Podcasts, habe ich wieder einen Gesprächspartner zur Folge Spiele deines Lebens, Magic Moments, Spiele des Lebens. Und wer das ist und vor allem welche Spiele er mitgebracht hat, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, wir hatten ja hier in dem Podcast schon mehrfach das Vergnügen miteinander in Rezensionsfolgen und natürlich möchte ich auch von ihm wissen, welche Spiele ihn eigentlich geprägt haben, woher die Leidenschaft kommt und welche Spiele ihn möglicherweise ja schon seit vielen Jahren begleiten. Und deswegen ist heute Stefan hier und zwar Stefan Zerlik aus Frankfurt. Hallo Stefan.
Hallo Frederik. Schön, ja, dass ich hier sein darf.
Ja, voll. Ich freue mich ja. Wir haben uns ja persönlich auch erst letztes Jahr im Oktober kennengelernt im Rahmen der Spiel in Essen. Ist ja auch verrückt. Jetzt sind wir beide schon doch eine ganze Weile in der Spieleszene unterwegs. Und letztes Jahr im Oktober haben wir uns persönlich kennengelernt und seitdem ja schon einige Spieleabende auch miteinander verlebt und verbringen dürfen und auch miteinander podcasten dürfen. Und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wer bist denn du eigentlich so spielerisch? Vielleicht magst du ein paar Sätze zu dir sagen für jene, die dich nicht kennen oder vielleicht nicht die Folgen gehört haben. Was machst du denn so und was begleitet dich so spielerisch momentan?
Ja, genau. Also ich bin, jetzt mal wenn man so das zweigeteilt sich anschaut, bin ich so beruflich als Privatperson Mediengestalter Bild und Ton, also mache Video und Tonaufnahmen für momentan die Uni Frankfurt als Arbeitgeber. Und daraus entstanden sind Julia, meine Frau und ich zusammen zu einem YouTube-Kanal gekommen, wo wir dann tatsächlich Videorezensionen, Berichte über Veranstaltungen von Brettspielen und Interviews unterbringen und dort macht Julia vor allem Kritiken und ich bin für das Ganze drumherum zuständig, was man videotechnisch dann halt machen muss. Und jetzt in den letzten Monaten hat's dann auch mich gejuckt, meine kritische Meinung unterzubringen und entsprechend bin ich dann bei dir im Podcast gelandet, habe für die Spielbox ein paar Kritiken geschrieben, bin da auch noch am Schreiben und habe jetzt auch vor kurzem mit der Alex vom Brettspielhamster auch noch einen Podcast gestartet, den man auch noch hören kann, wenn man möchte.
Genau. Wie heißt der denn? Also so viel Werbung darf ja noch erlaubt sein. Wie heißt denn der Podcast?
Das ist der Spielkulturerbe-Podcast.
Ja, ich habe die erste Folge auch gehört, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil sie mal ein bisschen was anderes macht, nämlich ein Metathema ein bisschen stärker beleuchten am Beispiel von Spielen. Aber da wollen wir nicht zu viel verraten. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Da habt ihr euch einen Mechanismus rausgesucht, den ihr sehr schätzt und das am Beispiel unterschiedlicher Spiele demonstriert. Und hattet auch einen sehr prominenten Gast da, nämlich den Nico Wagner.
Genau, und wer sich dafür dann interessiert, der kann dann dort reinhören, aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein.
Genau, und euren YouTube-Kanal kann man unter Spiel doch mal auch bei YouTube betrachten oder beobachten. Da durfte ich ja auch schon mal in einer Folge mitmoderieren in Abwesenheit von Julia beim Rundgang von Pegasus in der neuen Halle sozusagen oder auf dem Firmengelände. Das kann man sich da auch angucken. Also wer da Interesse hat, beim YouTube-Kanal Spiel doch mal, sieht man den Stefan nicht so sehr in den aktuellen Folgen, aber man sieht andere Menschen und dafür steht aber der Stefan dann hinter der Kamera.
Ja. Du sagst es richtig, in den aktuellen Folgen, wenn man nämlich in dem YouTube-Kanal, in dem Spiel doch mal Kanal reinschaut und die ersten Folgen sich anschaut, ich glaube so etwa das erste Dutzend, da bin ich dann auch noch bei den Kritiken und Rezensionen mit vor der Kamera und haben dann aber schnell gemerkt, es ist dann doch eleganter, wenn Julia das alleine macht und jemand hinter der Kamera da wirklich aktiv sein kann und das dann nicht so ein Blindschuss wird.
Genau. Also wer wissen will, wie der Mann zur Stimme aussieht, kann das dort nachschauen oder dort recherchieren. Heute soll es aber ja um Spiele geben. Ja, und was mich an diesem Format so reizt, ich habe das ja übernehmen dürfen oder klauen klingt so negativ, aber ich habe die Genehmigung bekommen von Thomas und Christoph von Better Board Games, die ja so ein ähnliches Format gestartet haben auf ihrem YouTube-Kanal, weil mich Menschen interessieren und weil ich Menschen gerne mag und natürlich vor allem Menschen, die ich gerne mag, dann ein bisschen näher kennenlernen will, auch meinen Hörerinnen und Hörern hier vorstellen möchte. Das heißt, es soll darum gehen, mal so ein bisschen deine spielerische Karriere in Anführungszeichen oder deinen spielerischen Werdegang nachzuzeichnen, mal zu gucken, was sind eigentlich die Spiele, die für dich so den Einstieg gebracht haben in die Spielewelt, welche begleiten dich, welche faszinieren dich, welche liebst du total oder welche haben dich vielleicht auch abgeschreckt und waren auch dadurch prägende Erlebnisse, auch das kann es ja durchaus mal geben. Und deswegen meine Frage, wie lange spielst du denn schon? Was waren denn so deine Anfänge als Spieler?
Da muss ich natürlich in die Kindheit zurückgehen, wo es wirklich losging mit dem Spielen. Und so das erste Spiel, wo ich mich so wirklich dran erinnern kann, wo ich weiß, okay, das habe ich dann auch aktiv selbst mit auf den Tisch gebracht und das wollte ich dann auch spielen, ist tatsächlich Catan. Also das wirklich Klassische, mit Catan geht es dann irgendwie los. Das war, glaube ich, um das Jahr, auch ja, so 1997 rum wahrscheinlich, also nicht zum Erscheinungsjahr von Catan, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Catan schon gespielt haben und dann habe ich zu Weihnachten Elfenland, das war glaube ich Spiel des Jahres 1998, bekommen, weil das halt Spiel des Jahres 1998 geworden ist und entsprechend ist es bei uns in einem Weihnachtsbaum gelandet, also damals hat das alles schon so funktioniert wie heute. Aber ich weiß, dass wir Catan schon vorhatten und Elfenland hat Catan nicht abgelöst beim Spielen. Und ja, Catan war dann das Spiel, was ich immer auch aktiv dann als kleiner Junge, also ich war da ja gerade mal 10, auf den Tisch gebracht habe und dann dafür gesorgt hat, dass mein Vater und meine Brüder, die, also mein Vater ist natürlich älter als ich, aber meine Brüder sind auch deutlich älter als ich, nämlich 10 und 15 Jahre älter, dass ich die dann dazu gebracht habe, mit mir dann dazu spielen, dass wir dann halt Catan spielen konnten. Und das war auch immer nur das Basis-Catan. Also wir hatten keine Erweiterung von Catan oder sowas. Und relativ schnell ging es dann über in das Sternenfahrer von Catan. Das hatten wir nämlich dann auch bekommen. Also dieses schöne mit den kleinen Raketen, wo du einen großen Spielplan hast und man mit den Raketen, da waren so kleine bunte Murmeln drin, die man ausgewürfelt hat, die dann bestimmt haben, wie weit man mit den eigenen spielbaren Mini-Raketen auf dem Spielplan sich bewegen konnte, um neue Galaxien zu entdecken und dann auch Begegnungen zu haben mit Weltraumpiraten und anderem Gedönse. Und genau, diese Catan-Spiele haben dann meine Brüder und ich, also vor allem mein einer Bruder und ich und mein Vater tatsächlich sehr, sehr viel gespielt. Also ich habe dann morgens um 10 Uhr den Wohnzimmertisch gekapert, das Spiel aufgebaut und dann ging es halt los. Und das haben wir wirklich sehr, sehr viel gemacht und war halt eigentlich so das Familiending, was ich dann mit meinen Brüdern dann gemacht habe. Weil der Altersunterschied ja so groß war dann. Das war im Prinzip das Ding, was wir dann so als Familie gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, ja, das erste Spiel des Lebens, das erste Spiel des Lebens an der Stelle ist tatsächlich diese Catan-Sternfahrer von Catan-Sache, die wir dann halt wirklich super viel zusammen gespielt haben und Schafe getauscht haben und Erz. Also so, wie man sich das eigentlich tatsächlich vorstellt. Und damit ging es dann los. Aber es blieb auch relativ lange dabei. Also es ist dann nicht so gewesen, dass wir dann irgendwie ganz viele andere neue Spiele bekommen haben. Wir hatten, wie gesagt, dann auch Elfenland bekommen, das haben wir dann auch gespielt, aber nicht so intensiv, sondern wir blieben dann tatsächlich sehr, sehr, sehr lange bei Catan und Sternfahrer von Catan. Und bei uns ist es natürlich bei dem Sternfahrer von Catan, dieses alte, da war das Material von diesen großen Raketen, da durfte man so kleine Antriebsdinger ranklipsen und Frachtringe drüber machen und so. Und das haben die zwar alles gut getestet, aber im Endeffekt war das Material dann doch so, dass die Dinger irgendwann alle kaputt gegangen sind und bei uns sind natürlich alle Clipser dann irgendwann hinüber gewesen, auch schon damals und nicht erst jetzt noch irgendwie dann kaputt gegangen, weil wir das einfach so tot gespielt haben, das Spiel, dass danach halt da Materialermüdung voll durchgeschlagen hat tatsächlich. Ja, und da hat es aber dann lange gedauert, bis wir dann irgendwie noch zu anderen Spielen gekommen sind. Also wir waren dann auf dem Modus geblieben. Da ist nicht viel mehr dazugekommen erstmal.
Ja, da kann ich mich auch noch total gut dran erinnern. Ich hatte auch eine sehr intensive Catan-Zeit, aber ich bin ein paar Jahre älter als du bist, glaube ich. Was bist du, Jahrgang 87 dann demzufolge, oder?
88.
88, okay. Ein Jungspund. Genau, also ich hatte auch eine intensive Catan-Zeit Und bei den Sternfahrern, das weiß ich auch noch, mich hat das total fasziniert, diese Raketen immer so zu schütteln. Das war dann wie so eine Rassel. Und da haben wir dann immer ewig und 3 Tage diese Raketen geschüttelt und dann diese Murmeln da drin irgendwie sortiert. Ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt und habe es dann aber irgendwann tatsächlich im Müll entsorgt, nachdem diese Raketen irgendwann total kaputt waren, habe ich irgendwann, weil auch bei mir diese Frachtringe dann abgeplatzt sind und diese Klipse für die Raketen, das war total schnell erledigt. Und deswegen habe ich das dann irgendwann entsorgt. Ich habe mir das dann aber später, als es dann ja jetzt überarbeitet wurde, irgendwann wieder zurückbesorgt. Dabei ist jetzt das Material auch ein anderes. Und das habe ich auch gerne gespielt. Ich hatte aber, also irgendwann war so diese Katan-Zeit natürlich auch so ein bisschen durch, ne, weil die Mechanismen sind natürlich immer ähnliche. Und ich habe es jetzt vor 2-3 Jahren nochmal gespielt und dachte so, da gibt's schon mittlerweile doch durchaus ein paar bessere Titel. Aber es ist natürlich unbestritten, was auch Katan für ja das Brettspiel und die Brettspielkultur in Deutschland oder in Europa geleistet hat. Ne? Also es ist ja schon ein wirklich bemerkenswerter Titel, aber du kannst natürlich jemanden am ausgestreckten Arm verhungern lassen, wenn jemand irgendwie sich blöde Felder geholt hat oder die nie kommen, kannst du natürlich dann sagen, nee, mit dir tausche ich jetzt nicht oder so. Oder ich erinnere mich an ganz viele Abende oder Nachmittage, die ich mit irgendwelchen Pärchen gespielt habe, die dann miteinander günstig getauscht haben und mit anderen dann wieder nicht so günstig oder so. Solche Dynamiken oder solche Mechanismen am Spieltisch, die hat das Spiel natürlich begünstigt. Hast du das auch erlebt oder ging das bei euch eher friedlich zu damals?
Nee, das ging aber eigentlich, war ganz okay, weil es war ja innerhalb der Familie und dort damals war es so das übliche Tauschen, Handeln, das übliche, dass der 10-Jährige nicht gewinnt und ein bisschen frustriert ist und so am Ende. Gewinnen hat aber jetzt, also niemand hat den anderen irgendwie gewinnen lassen. Wir haben uns da jetzt nur so bedingt was gegönnt. Aber Katan kann ich noch weiternehmen, weil als es dann später, jetzt mache ich so einen kleinen Ausflug schon nach vorne, weil als wir dann schon im Studium waren und das mit dem Spielen wieder aufgelebt wurde, weil nicht überraschend, gleich wird quasi nach der Jugendzeit gibt es ja das Tief, wo man sich in Videospielen versunken hat und gedacht hat, ach, jetzt machen wir irgendwas anderes. Bei mir war das andere zum Beispiel, dass ich in Richtung Abiturzeit in der Oberstufe tatsächlich Filme gemacht habe mit ein paar anderen Leuten aus der Schule und wir da richtig auf dem Hobbyniveau, wie halt Jugendliche mit 18, 19 im Jahr 2006 das halt zu machen, Filme produziert haben, wo dann am Ende auch 90 Minuten dabei rauskamen. Und in dieser Phase war ich dann halt anderweitig beschäftigt, als irgendwie Brettspiele zu spielen. Aber ganz abgebrochen ist es dann halt nicht. Und später kam dann halt Katan auch wieder mit auf den Tisch, als es losging. Und auch die Sternenfahrer von Katan. Die waren wieder mit dabei. Und bei Katan hatten wir dann eine witzige Szene. Da haben wir ganz normal halt gespielt. Und alle hatten nämlich schon so 7 oder 8 Punkte. Und es sah schon voll gut aus. Und ich habe so gerade mal so eine weitere Siedlung gebaut und habe damit so 4 Punkten rumgekrebst. Und es ging halt einfach nicht hat einfach nicht losgelegt irgendwie. Es hat nicht funktioniert, dass es mal in den Fluss kam. Und dann hat der eine mir, weil er 8 Handkarten hatte und ein bisschen Schiss vor dem Räuber, hat er mir aus Mitleid beim Tauschen einfach ein Erz geschenkt. Dazu konnte ich mir dann auf einmal noch eine Entwicklungskarte kaufen, hatte vorher schon andere Entwicklungskarten am Start, und mit der Entwicklungskarte, die ich dann bekommen hat, konnte ich den anderen halt ihr ganzes Holz abziehen. Dann hatte er auf einmal super viel Holz und konnte wahnsinnig lange Straßen da reinballern, allen den die Wege quasi vermauern und hatte dann mit dem Schlag dann auf einmal die längste Handelsstraße, was ja gut Punkte macht. Dann hatte ich durch noch ein bisschen Würfelglück in den folgenden Zügen auf einmal mit ein paar, ich glaube, ich hatte schon 2 von diesen Rittern, man konnte ja auch die größte Rittermacht haben, habe ich einfach nur gesagt, ich kaufe jetzt weiter Entwicklungskarten. Und am Ende habe ich das Spiel dann tatsächlich gewonnen, indem ich vielleicht noch eine weitere Siedlung dahin geklatscht habe, die größte Rittermacht hatte, die längste Handelsstraße und durch die Entwicklungskarten noch ein paar Siegpunkte auf der Hand hatte. So 3 Züge später und der mir das Erz geschenkt hat, gesagt, dir schenke ich nie wieder was. Das höre ich mir bis heute noch an. Also wenn ich mit dem irgendwie handeln möchte, sagt er, nee, wir handeln nicht. Also es hat dann bleibende Schäden hinterlassen im Handeln quasi. Aber es war einfach eine Geschichte, die sehr, sehr witzig war und eigentlich auch nur bei Katan passieren kann, weil das Handeln ja so, das freie Handeln ja das Spiel so ausmacht, dass man es machen kann, wie man möchte.
Ja, krass, ich habe gar nicht mehr so vitale Erinnerungen an einzelne Partien. Also das ja dann hatte ich ja dann doch scheinbar sehr, sehr geprägt, diese Runde oder diese Partie. Ja. Wie lange war deine Pause dann? Also wie lange, du hast ja eben gesagt, ihr habt sehr lange dann diese Katan- und Sternfahrer-Katan-Phase gehabt zu Hause. Und dann im Studium hast du dich dann anderen Sachen gewidmet. Das heißt, du hast quasi deine Kindheit bis zum Studium ausschließlich Katan gespielt oder gab es da noch ein anderes Spiel, was dich geprägt hat?
Es war eher so Kindheit bis Oberstufe. In der Oberstufe habe ich dann nicht mehr gespielt. Also okay. Da gab es noch, in der Kindheit hatten wir dann noch das Herr-der-Ringe-Spiel von Rainer Knizia. Mhm. Das kooperative über mehrere Pläne laufen, Herr der Ringe nachspielen. In der Zeit haben wir dann auch die Filme geguckt. Das war so knapp, wo man dann, ja, sag mal, ein paar von den Filmen hätte ich damals noch nicht gucken dürfen, weil die ab 16 waren, glaube ich, teilweise. Die ab 12 dann schon so in der Range. Und dann, das haben wir noch viel gespielt, auch mit der Familie tatsächlich. Da haben wir sogar die Erweiterung in der Familie geholt. Und das habe ich dann auch mit meinem Vater und meinem Bruder ganz viel gespielt. Das Herr der Ringe-Spiel. Auch sehr viele schöne, lebhafte Erlebnisse mit dem Ringträger und der Geschichte dahinter und das Buch noch parallel lesen. Und das Buch hatte ich mir sogar noch gekauft tatsächlich und mein Bruder hat dann das auch lesen wollen und hat dann seinen Kaffee einmal über das komplette Buch gekippt. Also diese grüne Box, wo du diese drei Bände drin hast, und dann haben diese drei Bände da nicht mehr reingepasst. Das haben wir auch erst vor kurzem dieses Buch dann entsorgt, weil das war einfach hin. Und genau, dann war das so bis 16 etwa, wo es dann mit Herr der Ringe und den anderen Spielen dann irgendwie abflaute, weil wir halt in diese Oberstufe Videospiele, Filme produzieren Phase reinkamen. Und aber dann tatsächlich zum Ende des Abiturs, da ging es dann wieder los, dass wir auch tatsächlich wieder dieselben Spiele gespielt haben. Also wieder Herr der Ringe, Katan und Sternfahrer. Und noch so ein paar andere kleine Spiele. Wir hatten dann noch Keltis und Säulen der Erde, die wir dann auch im Freundeskreis während des Studiums so ein bisschen gespielt haben. Aber nicht wirklich intensiv, aber es hat immer so mitgeschwommen, ein bisschen. Und dann kam tatsächlich in der, ich bin ja dann zu Julia, meiner jetzigen Frau, gezogen, und dann ging es da los, dass wir dort in der Familie auch gespielt haben, und da wurden dann andere Spiele gespielt, nämlich eher so Kartenspiele. Da haben wir dann ganz viel Wizard gespielt, auch als wenn wir zusammen im Urlaub waren, haben wir da ganz viel Wizard zusammen gespielt, und das ist jetzt schon die Phase, wo wir eigentlich mit dem Studium angefangen haben, Zivi-Studium, so um die 20. Das heißt, diese Phase, wo ich dann nicht viel gespielt habe oder gar nicht gespielt habe, war relativ kurz. Und danach waren wir irgendwie wieder so im Gelegenheitsspielermodus drin, ohne dass es wirklich intensiv wurde, aber es hat halt immer so mitgeschwungen. Und ja, mit der neuen Familie, also mit Julia und ihren Eltern und dem Bruder, haben wir da halt ganz viel Wizard gespielt immer, oder Sechs nimmt halt diese typischen Amigo-Kartenspiele, die man einfach so zwischendurch noch auf den Tisch bringt, haben wir auch im Urlaub hoch und runter gesuchtet und alles gespielt. Deswegen wäre Wizard jetzt so mein Punkt, mein Spiel 3. Also mein erstes Spiel wäre Katan gewesen, das zweite Herr der Ringe und das dritte Spiel halt Wizard, wo man ein Stichspiel macht, aber mit den Zauberern halt dann doch, und Zauberern und Narren dann aus dem vorher angesagten Menge an Stichen, die man einsammeln möchte, doch schwer dann falsch liegen kann. Da hatten wir wirklich sehr viel Spaß. Da kann ich mich auch lebhaft dran erinnern. Das ist auch sehr, sehr surreal, weil das haben wir ganz viel in dem Raum gespielt, in dem ich jetzt sitze. Aber der Raum sah damals noch ganz anders aus, weil mittlerweile wohnen meine Frau und ich in der Wohnung, wo auch ihre Eltern früher gewohnt haben. Und in dieser Wohnung war früher halt, wo jetzt der Computer hier steht, womit wir podcasten, nebendran der große Essplatz. Und an dem Essplatz haben wir natürlich dann immer gespielt. Und da stand halt früher der Esstisch und da wurde dann immer gespielt im großen Stil. Und wir haben halt eine Etage drüber gewohnt. Und jetzt wohnen wir halt aber auch mit in dieser Ebene. Und der Esstisch steht halt nicht mehr da. Und es ist so wirklich jetzt so wirklich nostalgiemäßig, weil ich einen Blick dahin habe und der Tisch nicht mehr da steht. Da steht jetzt eine Couch und ein Fernseher und hier ein Computer. Und hat man dann doch lebhafte Erinnerungen auf einmal, wenn man noch im selben Raum steht wie damals.
Ja, ich kenne ja eure Wohnung und kenne diesen Raum, aber eben auch nur in dem aktuellen Setup. Euer jetziger Brettspielmittelpunkt ist ja dann das Zimmer nebendran. Zu Herr der Ringe wollte ich noch kurz was sagen und auch zu Wizard. Also ich habe das Herr der Ringe-Spiel immer noch. Das steht hinter mir im Schrank, das werde ich auch nie hergeben, weil das war so meine erste richtig kooperative Spielerfahrung. Es war, glaube ich, auch mit das erste kooperative Spiel, ne? Aber ich habe es auch nicht im Erscheinungsjahr gekauft, sondern eben auch ein bisschen später. Da gab es, glaube ich, zwischendurch auch schon ein paar weitere kooperative Titel. Aber das hat mich tatsächlich auch total geflasht. Und ich habe immer mal wieder vor, das auf den Tisch zu bringen. Ich habe es noch nie geschafft, jetzt irgendwie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Aber ich habe es auf jeden Fall hinter mir im Schrank und werde es, glaube ich, demnächst mal wieder rausholen. Das ist so eine schöne schöne Idee. Ich kann es doch mal mitnehmen. Wir sehen uns doch Mitte September spätestens wieder auf dem Kosmos-Pressetag, auf dem Wochenende. Da haben wir doch ein bisschen Zeit, da nehme ich es mal mit. Vielleicht das machen wir da so eine Nostalgierunde am Abend.
Sogar thematisch passend. Ich glaube, wir sehen uns ja sogar, glaube ich, Anfang September auch nochmal. Zumindest habe ich das im Terminkalender.
Das stimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Julia darauf Lust hatte.
Nee, also die gute Chance, das nochmal zu spielen mit Begründung ist jetzt leider auch kurz verstrichen, weil in der aktuellen Spielbox wird eine Kritik zu den anderen Herr-der-Ringe-Spielen kommen, die ich geschrieben habe, zu dem Herr der Ringe, der Ringträger von Schmidt-Spiele von Klaus-Jürgen Wrede und dem Adventure-Book Herr der Ringe von Ravensburger, wo mir spontan der Autor nicht einfällt und wo ich halt die beiden Spiele miteinander vergleiche, weil die Spiele sind ähnlich wie das damalige Herr der Ringe-Spiel, so vom Grundkonzept, nämlich, dass wir irgendwie mit der Heldengruppe von Herr der Ringe mit Karten uns irgendwie bewegen müssen. Weil beide alles irgendwie Laufspiele sind, Karte ausspielen und entsprechend Schritte machen. Und das hat ja damals eigentlich das Herr-der-Ringe-Spiel auch nur gemacht. Wir haben Karten gespielt und sind irgendwie haben uns bewegt. Zwischendurch gab es noch Ereignisse. Das war so der Kern von der ganzen Sache. Und die neuen Herr-der-Ringe-Spiele machen das im Prinzip auch, aber nicht so gut. Also da geht vor allem die Story hart flöten. Während das beim Herr der Ringe-Spiel von damals, von Rainer Knizia, gut funktioniert hat. Und bei meiner Kritik, wo ich die aktuellen Herr der Ringe-Spiele vergleiche, ende ich auch mit dem Fazit, das ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber ich denke mal, es ist okay, mit dem Fazit, dass das Herr der Ringe-Spiel von damals immer noch besser ist als das, was die heute geliefert haben. Und also damals das Spiel wirklich konkurrenzfähig ist und auch jetzt geblieben ist.
Ja, dieses Adventure-Book von Ravensburger, das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Das fand ich echt schön. Aber dieses Herr-der-Ringe-Ringträger von Schmidt-Spiele, das ist ja wirklich eine totale Graupe. Das macht also gar keinen Spaß. Ich fand es total zäh, total langweilig, ein bisschen beliebig. Also das hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Da war ich kurz davor, das auf meine Flop-Liste zu packen. Habe ich dann nur in die erweiterten oder in die ehrenwerten Erwähnungen gepackt. Aber ich finde das Spiel von damals, das Herr der Ringe von Knizia, ist wirklich ein Tip-Top-Titel. Ne? Und ja, lass uns das mal vornehmen, vielleicht das mal wieder demnächst auf dem Tisch zu spielen. Ja, und Wizard, das habe ich auch wahnsinnig viel gespielt. Ich habe mehrere, also ich weiß gar nicht, unzählige Wizard-Kartendecks verschlissen im Laufe meiner Karriere, weil ich das tatsächlich in einigen Urlauben oder in auch so ja, Freundesgruppen oder so dann stundenlang abends gespielt habe. Mittlerweile gibt's natürlich da auch ein paar andere Titel. Aber wenn jemand sagt, hey, lass uns eine Partie Wizard spielen, das ist ja so in Vielspielerkreisen auch gerne mal so ein bisschen verpönt bei dem einen oder der anderen. Ich bin da immer bei einer Partie dabei. Ich find's ein sehr straightes, ein sehr cooles, ein sehr nettes, schönes Stichspiel, was einfach straightforward ist, ohne viel Schnickschnack. Und deswegen spiele ich's tatsächlich nach wie vor echt gerne. Ja. Also schon mal drei klasse Titel, die du da mitgebracht hast. Und dann ging die Vielspielerzeit mit Julia los. Oder wer hat eigentlich so dieses Vielspielen bei euch in die Familie gebracht? Julia oder du? Wer war da so die treibende Kraft dahinter?
Das kam über Weihnachtsgeschenke im Prinzip. Dazu würde ich dann gleich nochmal genauer einkommen, weil jetzt habe ich noch das geht wahrscheinlich relativ fix, weil wir in einer unserer Kritikfolgen schon darüber gesprochen haben. Das Spiel möchte ich aber nicht unerwähnt lassen, weil in der Zwischenphase, bevor es richtig mit dem Spielen mit Julia und dem Kanal und so richtig Spielen das Hobby losging, hatten wir eine sehr intensive Phase, wo wir Space Alert hoch und runter gesuchtet haben. Das habe ich in der einen Kritikfolge, die wir zusammen aufgenommen haben, auch mitgebracht und da schon erwähnt, dass es da wirklich, dass wir da Abende 4-5 Stunden lang nur Space Alert gespielt haben. Und da gab es wirklich eine Phase, wo wir monatelang nur Space Alert gespielt haben, bis wir das so gut konnten, dass wir da den also eigentlich musst du beim Spiel halt erstmal versuchen zu überleben. Und wenn du irgendwann gut bist, dann gibt es auch eine Aktionsmöglichkeit, wo du sagen kannst, wir gucken uns aus dem Fenster und schauen uns Sterne und an und je mehr Charaktere das gleichzeitig machen, desto mehr Punkte gibt es. Und dann waren wir auch irgendwann an dem Punkt, dass wir alle dann irgendwie schön aus dem Fenster gucken konnten während einer Partie und es dann geschafft haben. Und dann hat man gedacht, ja, yeah, jetzt läuft's richtig gut, jetzt nehmen wir mal die schweren Gegner mit rein. Und dann haben wir einfach Hardcore aufs Maul bekommen in der nächsten Runde. Und dann war irgendwie gar nichts mehr cool. Und dann mussten wir uns wieder reinfuchsen. Aber wir hatten damals die Zeit, die Energie und die Leute. Wir waren dann in einer permanenten 4-5er Runde, dass wir das tatsächlich hoch und runter spielen konnten. Und irgendwann diese CD, am Anfang war ja noch so eine CD dabei, die einem dann vorgegeben hat, was jetzt passiert. Es war ja natürlich immer irgendwie dasselbe dann irgendwann. Und irgendwann musste man das auswendig so ein Stück weit. Jetzt kommt der, jetzt dürfen wir nicht reden. Genau, das war noch so ein Intermezzo, wo wir dann wirklich sehr, sehr intensiv Space Alert gespielt haben. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, die Hinführung zu, wie ging es jetzt wirklich mit dem Spielen so richtig los? Da haben wir ein Spiel, was uns dazu geführt hat, war, glaube ich, Säulen der Erde, was den Weg so ein bisschen gebahnt hat, und Keltis. Beides haben wir auch zu Weihnachten dann von Julias Familie geschenkt bekommen und haben das halt auch gespielt. Space Alert hatten wir dann auch und haben das dann gespielt. Und daraus resultierend ging es dann los, dass wir gesagt haben, okay, die Spiele waren cool, jetzt kaufen wir auch mal ein Spiel. Also merkst du, insgesamt von den ganzen genannten Sachen habe ich bisher noch, bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Spiel gekauft und war trotzdem am Spielen.
Das hat sich jetzt auch nicht geändert, weil ihr kriegt sie ja jetzt alle durch Julias Jury-Tätigkeit, oder?
Ja, tatsächlich war die Phase, wo wir irgendwie Geld in die Spieleszene haben fließen lassen, von uns aus sehr kurz. Muss man sagen. Ja, aber dann standen wir dann da und haben sind tatsächlich in den örtlichen Spielwarenladen gegangen, um dort zu gucken, was kaufen wir jetzt an Spielen, um mal was Neues zu haben. Und da war dann auch so ganz schräg, weil wir standen dann vorm Regal und wir waren nur so halb informiert. Und dann habe ich irgendwie so ein Spiel rausgezogen und dann habe ich gedacht, yo, Marco Polo, das klingt, sieht doch interessant aus. Und da habe ich dann irgendwie im Kopf gehabt, das war doch auch irgendwie das war doch irgendwie nominiert zu irgendwie Spiel des Jahres oder so, diese typischen Halbinformationen, die man dann damals hatte, als nicht in der Szene liegender, dass man es irgendwie gesehen hatte. Am Ende war es, glaube ich, nur zum Kennerspiel empfohlen oder sowas. Das heißt, waren schöne Hardcore-Halbinformationen, die man dann so interpretiert hat mit Marco Polo war bestimmt Spiel des Jahres oder so, deswegen können wir es bestimmt kaufen. Ich habe da was Gutes zu gelesen. Genau, und wir kamen auch dazu, neue Spiele zu kaufen, weil in der Phase hatte ich dann das Studium quasi fertig, also abgebrochen, so wie man das halt als ordentlicher Student macht, und angefangen, eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton zu machen, was ich ja jetzt auch mache. Und dort in der Ausbildung hatte ich dann einen Ausbilder, der selbst auch sehr Spiele begeistert war. Der hatte dann für seine Freundin ein eigenes Spiel entwickelt und kannte die Spielbox und war da auch voll in dem Thema drin und hat versucht, selbst entwickelte Spiele einzureichen. Da bin ich dann voll drauf eingestiegen, weil er hat dann gemerkt, ich bin auch spieleaffin. Da haben wir zusammen ein bisschen an seinem Spielchen rumgewerkelt und geguckt, dass das optimiert wird. Der war dann da, haben wir das getestet und so Sachen. Und dann habe ich mir auch die Spielbox abonniert und habe dann Infos über Spiele bekommen. Und daraus resultierend kam dann so, okay, jetzt gehen wir wirklich, also meine Frau und ich gehen jetzt wirklich mal los und kaufen uns ein Spiel. Und stehen dann vor den ganzen Spielen und haben uns dann damals für, ich krieg nicht mehr genau die Zeit zusammen, aber im Gesamtpaket haben wir uns für Marco Polo, Alt die Alchemisten, Russian Railroad, Tolkien und Willen des Wahnsinns entschieden.
Und habt euch so die kleinen, leichten, zugänglichen Titel rausgesucht.
Muss auch sagen, meine Frau ist Mathematikerin, da muss es auch schön komplex sein, damit wir überhaupt mal gefordert sind. Ja, damit sind wir dann eingestiegen. Also schön hier, gib ihm. Aber parallel dazu hatten wir halt ein bisschen die Problematik, dass wir vor diesem Regal standen und uns gesagt haben, jetzt möchte ich aber ganz kurz wissen, ob das Spiel jetzt wirklich was ist, weil ich glaube, das waren die Spiele, die hängen geblieben sind. Wir haben auch noch ein paar andere Spiele gekauft, die dann Grütze waren. Und wir waren ja Studenten, beziehungsweise ich gerade mit der Ausbildung angefangen und hatten nicht so wahnsinnig viel Geld. Und dann standen wir dann da und haben irgendwas gekauft, glaube ich, für 60 Euro. Und dann war das Mist und das können wir uns nicht lange leisten, das geht schief. Und dann wollten wir eigentlich gern kurz wissen, okay, taugt das Spiel jetzt was? Und haben nach Kritiken gesucht. Und wir hatten zwar die Spielbox, aber dann wollten wir auch noch irgendwie Videokritiken, weil das ja mein Medium ist, irgendwie sehen. Und damals, das war, glaube ich, so 2013, 14, 15, so in dem Dreh, da gab es Videokritiken noch nicht so viele. Da gab es Hunter und Kron. Und die hatten, waren gerade angefangen und andere Kanäle auch. Und damals war es halt noch so gang und gäbe, dass diese Videokritiken ganz, ganz lang waren. Also hast du dann irgendwie gerade im Laden, wolltest dich kurz informieren und hast dann irgendwie gesagt, okay, eine Stunde, da redet er jetzt über das Spiel. Ich will doch jetzt nur wissen, ob das was für mich ist oder nicht, ob ich das jetzt mitnehmen soll oder nicht. Ich kann mir jetzt keine Stunde anschauen. Und dann haben Julia und ich uns gesagt, hey, ich bin Mediengestalter Bild und Ton. Julia ist Didaktikerin. Also sie hat Grundschulmathematik studiert. Das bringen wir doch jetzt am besten mal zusammen. Und mit meiner Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton kriege ich es auch daher gehen natürlich relativ gut hin, die Spiele kompakt und kurz zu machen. Und Julia kriegt das didaktisch auch relativ knackig auf die Kette, so dass wir gesagt haben, komm, dann versuchen wir jetzt kurze Videos zu produzieren, die maximal 10 Minuten lang sind. Und haben das entsprechend dann auch umgesetzt. Also so kamen wir dann in die in den Spielbereich rein. Zusätzlich, also das haben wir erstmal die Idee und zusätzlich hatte ich dann auch Überlegungen, weil ich dann bei der Ausbildung kam ich irgendwann an die Stelle, wo ich dann irgendwo übernommen wurde für einen neuen richtigen Job. Und bei dem Job war es dann halt so, dass ich nur schneiden musste und nicht mehr Kamera führen musste. Aber ich wollte dann für potenziell spätere Jobs das Kameraführen dann sozusagen nicht verlernen. Also, dass man dann irgendwie nach 4 Jahren sagt, sich irgendwo bewirbt und sagt, ja, ich würde auch gern Kamera machen, habe ich aber seit 5 Jahren nicht mehr gemacht. Wollte ich irgendwie noch was haben, dass ich sagen kann, hier, ich bin noch im Saft. Ich bin noch dabei. Da haben dann Julia und ich uns halt auch zusätzlich noch gesagt, hey, brauchen irgendwas, wo ich wirklich aktiv mit der Kamera rumfuchtel und wieder weiter mit dem Film drin bleibe. Und, ja, dann kamen wir drauf, dass das halt dann Kritiken über Brettspiele sein könnten. Und so kamen wir dann halt auf den YouTube-Kanal. Und das hat dann auch noch eine ganze Weile gedauert, weil wir haben dann tatsächlich von dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen das, bis das erste Spiel, das erste Video veröffentlicht wurde, hat 6 Monate gedauert. Und das erste Video, was wir gedreht haben, haben wir uns dann angeguckt und gesagt, das veröffentlichen wir so nicht. Schmeißen wir direkt mal weg und machen wir neu.
Mit dem gleichen Spiel dann oder habt ihr einfach ein neues genommen?
Das war Camel Up, das haben wir einmal versucht aufzunehmen. Haben wir gesagt, nee, das war nichts, das machen wir nochmal und dann lief das. Dann haben wir aber auch gleich 2, 3 Spiele gemacht, sodass wir dann 3, 4 Rezensionen am Start hatten, ohne dass dann gleich der große Stress dann kam und dann ging es halt mit dem YouTube-Kanal erst und dann ging es halt richtig ins Rollen. Aber um auf meiner Liste von Spielen, die ich mitbringen wollte, zu gehen, da hatte ich ja gerade diese Zwischenspiele, die wir auf dem Weg zum YouTube-Kanal geholt hatten, womit wir dann richtig eigentlich tief in dem Hobby dann versunken sind, weil wir dann wirklich abends eigentlich nur gespielt haben, weil was hätte man sonst machen sollen, so ein bisschen. Also wir haben dann quasi nur gespielt und wo wir sehr, sehr viel auch zu zweit gespielt haben, war halt Russian Railroad. Und das bleibt mir auch so hart in Erinnerung, weil das eins der wenigen Spiele ist, wo ich eine deutlich bessere Gewinnstatistik gegenüber Julia habe als sonst. Also sonst gehe ich eher so in das Spiel rein, okay, ich spiele mal mit, Julia wird wahrscheinlich gewinnen. Und bei Russian Railroad war es dann tatsächlich so, da hatte ich irgendwie Talent für, weil es ja so ein bisschen chaotisch ist bei Russian Railroad, wie man Punkte macht, dass man ein bisschen drauf gucken muss, wo sammle ich heute meine Punkte ein. Es ist nicht so das eine Hauptziel, ich mache nur das und dann gibt es fetten Punkte. So, man muss überall so ein bisschen machen und überall so ein bisschen ist so genau mein Ding. Und da hatte ich dann teilweise am Ende über 100 Punkte Vorsprung vor Julia und irgendwie 400, 500 Punkte dann reingeholt und sie dann irgendwie so 300 und habe ich sie mehrfach überrundet und so. Deswegen ist das so, hey, ein Spiel, wo ich wirklich besser bin als Julia. Und da gab es ja letztens die Ultimate Railroads, also alle Erweiterungen und so weiter, a Box. Und da haben wir es dann nochmal gespielt. Das war, als Julia mit dem zweiten Kind dann schwanger war, also vor gar nicht allzu langer Zeit. Und da haben wir das dann wieder auf den Tisch gebracht. Und da hat dann Julia gewonnen. Und dann hat Julia gemeint, okay, jetzt spielen wir es nie wieder.
Schade. Kannst du mit mir spielen? Ich liebe das Spiel. Ja, ich bin echt ein Riesenfan und ich habe auch hier diese Ultimate Railroads Box. Ich spiele das einfach wahnsinnig gerne. Können wir gerne mal machen dann. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind wir aber erst beim fünften Titel deiner Liste, oder? Wir haben so ein paar eingestreut zwischendurch, aber von Space Alert war dann der Sprung auf Russian Railroads. Oder hast du die anderen, die du da gekauft hast, den Brettspielladen? Nee, die haben wir jetzt einfach so ein bisschen.
Ne,
die
genau, haben also sehe ich eher so als großer Block an Spielen für diese Phase und Russian Railroads ist quasi exemplarisch das Leuchtfeuer innerhalb dieser Reihe. Und von den eben genannten, da wird man auch merken, als wir damit, wenn man unseren YouTube-Kanal anschaut, zu den ersten Rätsis zählen dann halt auch so Spiele wie Marco Polo, Alchemisten, da haben wir, oder auch Tolkien, dazu haben wir Rezensionen tatsächlich gemacht. Die stammen quasi noch von der Vorkritikerzeit. Und dann haben wir dazu halt dann Kritiken gemacht. Und dann ging es halt so richtig los mit, wir haben auf einmal Musterexemplare bekommen und dann haben wir am Anfang der YouTube-Phase war es dann so, okay, wir haben ein Muster bekommen, dann dazu machen wir jetzt auch ein Video. Und dann hat sich das auch mit Kritikersein sehr darauf fokussiert, wir müssen immer die neuen Sachen spielen, wir wollen auch die neuen Sachen spielen, weil es Spaß macht und die alten Sachen so rückblickend passiert dann eher selten tatsächlich. Jetzt immer mal wieder, wenn du zum Beispiel da bist und dann krasse Kacke spielen möchtest, weil du es noch nicht kennst, dann können wir das hinlegen. Das war sehr, sehr gut. Ich habe jetzt letztens gehört, da hast du ja auch ein Sonntagsfrühstück zugemacht. Sehr vorbildlich.
Ja, es hat sich sehr schnell in mein Herz geschissen, die krasse Kacke. Ich habe das jetzt ein paar Mal auch mitgehabt im Irish Pub in Koblenz. Da bin ich ja immer dienstags beim Chris Gräf, der macht da ja ein tolles Quiz. Und da haben wir immer eine Stunde Zeit und spielen da halt kleine Spiele, die schnell gehen. Und ich habe es jetzt auch mit meinen Theaterleuten gespielt, mal so als Vorbereitung vor unserem Impro-Theater-Sommer in Wiesbaden und so und in ganz vielen Runden. Und ich habe diese beiden Promos von Pegasus noch bekommen, das Mammut und das Känguru und die alternativen Kackhäufchen und so. Also ich bin da jetzt voll ausgestattet. Und krasse Kacke ist einfach ein cooles, also wirklich ein richtig cooles Spiel. Das macht richtig Spaß. Ja. Also danke fürs Vorstellen damals.
Also du bist jetzt quasi bereit, um richtig abzuscheißen.
So ist es, ja.
Genau. Und wenn wir auf meiner Liste dann weitergehen wollen, kommt tatsächlich als nächstes, also ich habe hier so ein paar Sachen noch aufgelistet, so kleine Meilensteine, die wir nicht genauer erwähnen müssen. Zum Beispiel habe ich schon gesagt, dass Camel Up unsere erste Rezension war, die wir als Video geschickt haben. Was für Julia ganz besonders war, war Boom Service. Das war kein gutes Spiel wirklich, obwohl es Kennerspiel des Jahres geworden ist damals. Aber das war das erste Musterexemplar, was wir von einem Verlag bekommen haben. Das fand Julia dann auch so ganz besonders. Das war unser, da waren wir irgendwie 8 Wochen am Start oder so mit dem YouTube-Kanal, dass dann die Verlage gesagt haben, ihr macht ordentlichen Stuff, da kriegt ihr das Musterexemplar auch so. Da waren wir schon stark begeistert, dass das, dass wir so gut ankommen, dass unser Job da so gut gewertschätzt wird. Und dann habe ich hier ein Spiel aufgelistet, was wir auch während der Kritikerphase auch hoch und runter gespielt haben, und zwar Zombicide Black Plague. Also die Zombicide-Variante im Mittelalter. Das haben wir wirklich, da haben wir auch alle Erweiterungen zu und auch einen gar nicht so kleinen Anteil an diesen Mini-Erweiterungen, wo man so spezielle kleine Charaktere noch dazu bekommt. Das haben wir wirklich auch hoch und runter gespielt und auch Partien dann gemacht, wo wir gesagt haben, wir holen jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsstufe und alle Erweiterungen mit rein, der ganze Tisch voll und jetzt prügeln wir uns halt einfach 4 Stunden lang durch die Zombie-Horde, haben wir alles dann durchgezogen. Wäre wahrscheinlich mal ein Spiel gewesen, wo man so eine Miniatur hätte anmalen können, aber weil ich noch nicht aufs Anmalen gekommen bin, haben wir das nicht gemacht. Aber da hätte es sich wahrscheinlich mal gelohnt, weil also Zombicide haben wir wirklich bis zum Erbrechen quasi gespielt am Ende. Und obwohl wir halt in dieser Kritikerphase dann schon drin waren, dass wir eigentlich neue Spiele immer spielen wollen, um neue Videos machen zu können, haben wir trotzdem noch Zombicide hoch und runter gespielt. Und ich kann mich noch dran erinnern, wir haben da einmal Zombicide groß aufgebaut, im ganz großen Stil, Tisch komplett voll. Und dann hat der Bruder von Julia kam dann und hat seine damals neue Freundin vorgestellt uns. Und dann haben wir der mal Hallo gesagt. Und dann hat sie ganz irritiert geguckt, was wir da aufgebaut haben am Brettspiel und war, glaube ich, ein bisschen abgeschreckt, was das für komische Typen sind, die dann irgendwie so einen riesen Plan dann haben mit ganz tausenden von Miniaturen und irgendwie Zombies und das bei erwachsenen Leuten, da war sie dann irgendwie so, okay, also da haben wir wirklich hart übertrieben.
Ich habe nie ein Zombieside-Spiel gespielt. Noch nie in meinem ganzen Leben.
Haben wir also schon das nächste Spiel, was wir mit zum Kosmos-Event nehmen.
Das müssen wir trinken. So, Kosmos, ihr kümmert eure ganzen schönen neuen Titel, super, aber wir haben hier mal was anderes vor. Nein, wir werden ja einen Abend bzw. eine Nacht dranhängen und dann noch ein bisschen Zeit nutzen neben den Neuheiten. Aber tatsächlich, Zombieside, da sind jetzt dauernd ganz viele Iterationen jetzt erschienen, gerade jetzt jüngst schon wieder, ne? Und ich habe tatsächlich so gar keine Ahnung davon. Ich habe das nie gespielt und bin auch ganz froh, weil ich glaube, das könnte wieder so ein Black Hole werden oder so ein Rabbit Hole heißt es, in dem man dann irgendwie so abstürzt und sich alles Mögliche dazu kauft, weil ich glaube, das könnte mir schon gefallen, was ich so gesehen habe. Aber ja, können wir mal nachholen bei Gelegenheit, wenn ihr Zeit und Lust habt, sehr gerne.
Da muss ich aber sagen, ich kann es mich nur auf Zombieside Black Plague, also die Mittelalter-Variante, beziehen, weil das normale Zombieside, das ist quasi jetzt so in dem Walking Dead Setting spielt, das kennen wir gar nicht, das haben wir nie gespielt. Andere Versionen haben wir auch schon gespielt, also da gibt es einmal auch im Weltall gibt es das und jetzt auch im Cowboy-Szenario Setting und wir haben uns alle nicht so hart überzeugt wie das Mittelalter-Setting. Das Mittelalter-Setting war schon ziemlich cool und da sind wir auch wirklich gut mitgegangen, also das hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Und dafür kann ich dann sagen, hier kann jeder sich mal anschauen, da kann man sich gut austoben. Und Zombieside ist ja auch ein einfaches Lauf hin, prügel mit deinen Würfeln auf den Zombies ein und fertig.
Werden wir ausprobieren. Freue ich mich drauf. Cool.
Genau, den nächsten Titel, den ich auf der Liste habe, der ist sehr, sehr speziell. Das war nämlich Time Stories. Das kennt, glaube ich, jeder, wo wir damals, alle dann geflasht waren, dass man so eine Story in einem Spiel unterbringen kann. Das war, ich krieg nicht mehr das Jahr hin, 2015 oder 2016, bin mir nicht sicher. Oder was noch früher? Ich krieg's gerade nicht genau auf die Kette. Aber es war ein Jahr, wo auch das erste Pandemic Legacy kam. Und Pandemic Legacy und Time Stories waren beide nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Und Isle of Skye war nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Und Kennerspiel des Jahres ist das hoch nicht innovative Isle of Skye geworden. Und wo alle dann ein bisschen, wir auch sehr enttäuscht waren, dass das fanden wir gar nicht so prickelnd. Aber Isle of Skye war trotzdem ein gutes Spiel. Aber das war so ein Jahrgang, wo wirklich super viel auf einmal experimentiert wurde von den Verlagen. Wir machen mal ganz andere Sachen. Legacy-Modus reingeworfen mit Pandemic Legacy oder halt auch dieses Geschichte erzählen bei Time Stories. Und das hat mich so fasziniert, weil ich bin ja selbst Mediengestalter Bild und Ton, mache Videos und habe ja vorhin erwähnt, dass ich auch Filme gemacht habe dann in der Oberstufe damals. Also da geht's auch ein bisschen um Geschichten erzählen und Stories schreiben und so weiter. Und Time Stories hat mich dann so inspiriert, dass ich dann gesagt habe, hier, ich mache einen eigenen Time Stories Fall. Und dann habe ich einen eigenen Time Stories Fall entwickelt.
Ach, geil.
Der hat meiner Meinung nach auch super gut funktioniert. Den haben wir auch noch hier. Also den gibt es sozusagen auf von mir selbst gebastelten Karten, ohne Illustrationen, nur mit Text und der Story da drin, hier und da vielleicht ein bisschen selbst gezeichnet. Den gibt es sogar auf Deutsch und auf Englisch. Weil das war damals das Problem, ich habe den entwickelt, das war wirklich so eine, ich saß am Frühstückstisch und habe gedacht, ah ja, guck mal, wir könnten das und das machen. Da habe ich ein bisschen was gekritzelt, 2 Stunden lang und so Diagramme gemacht und dann stand das erstmal. Also die Grundkonzept, was passieren könnte, wo man hin müsste, was man für Errungenschaften einsammeln muss, damit man vielleicht im zweiten Durchgang dann weiterkommt, das hatte ich dann alles drin. Und das hat ganz hervorragend funktioniert. Und dann haben wir das auch ein paar Mal zum Testen gegeben und dann kam das auch gut an, noch ein paar Sachen dann verändert und so, die feinschliffmäßig, aber es war schon so weit, dass man gesagt hat, das könnten wir jetzt dem Verlag mal zeigen, probieren wir es doch mal. Das waren damit die Space Cowboys und da kommt jetzt der Hinkefuß, Space Cowboys sind ja Franzosen und da kann man es nicht auf Deutsch einreichen. Auf Deutsch kann ich das selbst machen und musste ich das auf Englisch machen, ich bin im Englischen nur bedingt mächtig. Entsprechend habe ich das dann von 2 Freunden halt übersetzen lassen, die Englisch gut können und hatten da jetzt auch keinen großen Druck reingegeben oder so, aber der eine hat dann über ein Jahr gebraucht, bis das dann übersetzt war. Und Das Blöde war dann, war der Zug quasi ein bisschen abgefahren für neue Time-Stories-Szenarien einreichen, weil die quasi schon voll waren. Und das nächste Problem war dann, dass Julia dann ja auch in die Jury irgendwann kam. Und damit war das sowieso erledigt, dass ich irgendwo ein Spiel einreichen könnte oder so oder eine Erweiterung. Spiel einreichen, das habe ich auch komplett vergessen vorhin. In der Phase, wo ich vorhin erzählt habe, dass ich mit meinem Ausbilder in der Berufsausbildung, der selbst ein Spiel entwickelt hat, ihm geholfen hat, da habe ich auch tatsächlich auch selber ein Spiel entwickelt, was auch funktionstüchtig ist, wo es zwei Prototypen von gibt. Was ich damals, das war dann 2013 oder so, tatsächlich auch bei verschiedenen Verlagen versucht habe einzureichen und ein Feedback in der Richtung bekommen habe, ja, ist okay, aber nicht für uns, reich es mal dort ein. Und dann habe ich es bei verschiedenen eingereicht, aber dann kam es teilweise gar gar nicht mehr zu einem Feedback. Aber war wahrscheinlich schon war wahrscheinlich gar nicht so schlimm, weil ich tatsächlich ein Feedback bekommen habe, dass ich es zum Beispiel bei Alea mal versuchen sollte oder sowas, weil es ein bisschen anspruchsvolleres Spiel war oder so. Und die Verlage dann halt mich dann tatsächlich weitergeleitet haben, statt zu sagen, lass das mal lieber bleiben. Und überhaupt eine Antwort zu bekommen, ist ja auch gar nicht so selbstverständlich damals. Als No-Name, damals kannte er uns ja noch niemand. Genau, und diese Spiele sind dann, das ist dann, weil wir uns dann um den Kanal gekümmert haben, habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, ein Brettspiel weiterzuentwickeln. Das Brettspiel ging übrigens auch um Filme machen. Da hatte man dann, durfte man quasi Filme produzieren, durfte dafür Schauspieler anheuern und Kameraleute. Und da war es dann so, dass Schauspieler so Einmalleute waren, die dann in den Film mitspielen. Die Kameraleute hat man fest eingestellt und man hatte so Agenten, die man Worker Placement-mäßig setzen durfte. Und da gab es dann halt Worker Placement-Felder, die zu zwei Aktionen gehörten, wo man dann erst, weil man mit dem dran war, entscheiden musste, ob man jetzt die eine oder die andere Aktion nehmen sollte. Und es gab Worker-Placement-Felder, die halt nur einem bestimmten Ort zugewiesen sind, die dann aber, jetzt komme ich mehr genau hin, also da war irgendwie mit der Reihenfolge, in welcher Reihenfolge man dann dran kam, war auch noch irgendwie was. Und dann konnte man irgendwie Filme produzieren und je länger die dann gelaufen sind im Kino, desto mehr Geld haben die eingenommen. Und dann konnte man auch ganz aufwendige Filme machen. Das waren dann direkt die Trilogien und die haben dann extra viele Punkte gemacht und so weiter und so fort. Das war auf jeden Fall ganz lustig damals. Und das hat, glaube ich, einen ganz interessanten Ansatz. Aber das ist dann auch komplett im Sande verlaufen. Die Prototypen liegen quasi hier rum. Aber solange Julia halt in der Jury-Spiel des Jahres ist, passiert halt einfach, darf da auch nichts passieren. Sagen wir mal so.
Das Konzept wurde mit Roll Camera dann vor einiger Zeit so ein bisschen aufgegriffen, offensichtlich, aber ein bisschen anders natürlich, aber so mit der Thematik, ne? Und könnte man jetzt sagen, dass die Julia mit ihrer Jury-Tätigkeit deine erfolgreiche Karriere als Spieleautor verhindert hat?
Soweit würde ich nicht sagen, weil ich habe ja schon aufgehört, zu wirklich intensiv reinzugehen, als wir mit dem YouTube-Kanal angefangen haben, weil wir auch gesagt haben, Spiele veröffentlichen und gleichzeitig Kritiker sein ist
schwierig.
Will man dann auch nicht. Wir haben ja dann auch so ein bisschen Journalisten-Ehre mit drin. Wir sind ja auch im Presseverband mit drin und so, Journalistenverband und entsprechend sehen wir uns da tatsächlich als Journalisten. Das heißt, es ist schon lustig, was selbst zu entwickeln, mordsaufwendig. Mhm. Ich weiß noch, das erste Mal, das erste Spiel, was ich da entwickelt habe, hier habe ich Hollywood einfach mal als Arbeitstitel genannt. Und ich habe das erstmal Julia Probe spielen lassen. Die hat dann so gespielt und irgendwie so nach einer Stunde meint sie, ja, wie endet das Spiel denn eigentlich? Ich so, das weiß ich noch nicht. Probieren wir jetzt mal aus, wann so etwa der Punkt ist, wo man sagt, ah, jetzt könnte es enden, weil wir keine Lust mehr haben. Und krass, so haben wir da ganz, ganz wild rumprobiert. Genau. Und aber an Time Stories, das ist halt auf der Liste, weil da habe ich wirklich intensiv so einen eigenen Fall kreiert, wo ich es wirklich sehr schade finde, dass wir den nicht an den Verlag rangebracht haben. Das hätte ich noch spannend gefunden, wie das nach außen hin ankommt. Und ja.
Ja, das waren ja, das also Time Stories, das liebe ich auch oder habe ich geliebt. Da war dann die Zeit irgendwann vorbei. Ich habe alle diese Erweiterungen gespielt und habe in der Tat letztes Jahr irgendwann die alle mal verkauft in so einem Bundle. Irgendwie bei Darmstadt spielt, habe ich die mal hingebracht und dann wurden die auch alle sofort relativ schnell verkauft, aber ich habe das tatsächlich sehr gerne gemacht. Bei Time Stories habe ich eine ganz schöne Anekdote. Ich habe früher also mit meiner Ex-Frau und unseren damaligen Nachbarn haben wir sehr gerne gespielt. Und die Nachbarn waren eher so im Familienspielbereich. Da waren wir dann mal drüben und da sagten die, ah, wir haben hier voll das lustige Spiel, und haben halt Sechs nimmt gespielt, so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, da können wir doch drauf aufbauen. Und dann haben wir uns immer mal wieder an andere Spiele auch gewagt. Und dann hatte ich irgendwann, ja, das war vielleicht so 2016, 17, irgendwie sowas, mir Time Stories, das war relativ bald, nachdem das dann rauskam und nominiert war, habe ich mir das gekauft. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß noch nicht, wie es geht, aber die Anleitung war irgendwie überschaubar. Das können wir doch mal schnell spielen heute Abend. So. Und dann ist ja dieser erste Fall mit dieser Irrenanstalt. Das dauert ja 3-3,5 Stunden, bis du da irgendwie durch bist. Und dann, nachdem wir dann irgendwie um diesen Pömpel getanzt sind, haben wir gemerkt, das Spiel will uns hier hart verarschen. Und die waren alle irgendwann sowas von müde und erschöpft, dass wir dann so die letzte Stunde uns da so ein bisschen durchgebissen haben. Und ich habe dann nie wieder einen Time-Stories-Fall bei denen auf den Tisch bringen dürfen, weil sie gesagt haben, ey, das hätten wir vorher wissen müssen, dass das so lange dauert. Dann sag ich, das wusste ich ja auch nicht. Und weil auf dem Spiel steht, glaube ich, irgendwie 90 Minuten oder 120 Minuten oder so. Und dann hat es ewig gedauert. Und seitdem haben die immer angezweifelt, wenn ich ein Spiel mitgebracht habe und gesagt, ja, das geht so in einer Stunde. Ja, ja, nee, dann machen wir lieber was Kleineres. Weil wenn du sagst, es geht eine Stunde, dann dauert es garantiert zwei. So, also bin ich für so Fehleinschätzungen schon bekannt. Aber ich verlasse mich dann immer auf das, was da auf der Packung steht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist gar nicht so.
Aber das ist tatsächlich auch so ein Phänomen. Auf den Spielschachteln steht eine Zeitangabe und in den seltensten Fällen passt die wirklich. Also wenn da eine Stunde draufsteht, ist man meistens in der Stunde nicht durch. Ganz selten haben wir mal einen Fall, ich glaube bei dem neuen Three Chapters von Amigo, da steht glaube ich irgendwas mit 20 Minuten drauf oder sowas, oder 30, ich bin mir nicht sicher. Und da haben wir es dann auch regelmäßig immer wieder geschafft, inklusive Erklärung unter dieser Zeit zu bleiben. Aber da hat das funktioniert. Aber in vielen anderen Fällen ist diese Spielzeit wirklich nicht einhaltbar, auch nach mehreren Partien nur schwer einhaltbar. Ich habe mal irgendwann gehört von einem Redakteur, dass die natürlich die Spielzeit so messen, dass wenn sie dann halt mit dem Spiel super vertraut sind und da richtig hart durchrushen, dann gucken sie, wie lange dauert das dann eigentlich. Und das ist dann die Spielzeit, die man dann irgendwie hat. Das heißt, für so Kritiker wie uns im Gesamtpaket, die ersten 10 Partien wirst du so rüberkommen über die Zeit und dann bist du irgendwann so schnell, dass du da mal drunter landest. Aber am Anfang, auch für die Durchschnittsfamilie, würde ich mal sagen, weil ich glaube, es kommt dann doch eher selten vor, dass ein Spiel in kurzer Zeit 10-mal gespielt wird, sondern eher so vielleicht 10-mal übers Jahr verteilt und dann kommt das nächste Spiel unter den Weihnachtsbaum, so in etwa eher. Und dann wird die Zeit vielleicht ja nie wirklich so eingehalten, wie es draufsteht. Also diese Zeiteingabe ist wirklich eher kritisch zu sehen.
Ja, sie haben mir dann auch nicht mehr vertraut, wenn ich die Spiele schon gut kannte. Ich habe gesagt, ich kenne das, ich kann das gut erklären, ich weiß, wie lange das dauert. Und ja, ist ein bisschen skeptisch gewesen. Aber das waren ja 2015 und 16 waren ja im Kennerspielbereich ohnehin merkwürdige Jahre. Da hat im 2015, hast du ja gesagt, euer erstes Rätsel-Exemplar war Broom Service und das hat dann gegen Elysium und Orléans gewonnen, was ich dann irgendwie auch nicht verstehe. Auf der Empfehlungsliste war noch auf den Spuren von Marco Polo Aller Erde und Deus. Deus kenne ich jetzt nicht, aber da finde ich wirklich alle anderen besser und interessanter. Und 2016 fand ich es auch Wahnsinn. Da hat Isle of Skye gewonnen vor Time Stories und Pandemic Legacy. Völlig unverständlich. Und Seven Wonders Duel wurde noch empfohlen, sowie Mombasa und Blood Rage. Also was da los war in den Jahren im Kennerspielbereich, kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Aber das kann man ja nicht immer und muss man vielleicht auch nicht immer, ja.
Man könnte sagen, man kann die Jury dann im Prinzip fragen, aber das ist ja schon quasi die Generation vor der aktuellen Jury gewesen. Ja, ja. Also wenige momentane Jurymitglieder waren damals schon dabei, weil es sind zwar nur 8 Jahre, aber in der Zeit ist ja wirklich viel, viel passiert. Und ich glaube, nur der Carsten Grosser und der Udo Bartsch waren damals schon am Start und könnten dann zeitzeugenmäßig erzählen, was überhaupt los war. Man muss auch immer bedenken, es sind ja auch Mehrheitsentscheidungen, diese Jury-Sachen. Genau.
Ja, müssen die ja auch nicht begründen, nur weil ich damit nicht einverstanden bin, um Gottes Willen. Aber das sind dann schon so Titel, wo man dann manchmal so von außen drauf guckt und denkt so, hä, was war da denn los? Jetzt ist Isle of Skye ja wirklich kein schlechtes Spiel, aber gegenüber Time Stories oder Pandemic Legacy, da war natürlich Time Stories viel innovativer, viel interessanter und viel fordernder, aber war dann vielleicht für den Anspruch dieses Preises zu hoch oder so. Aber ich kann total nachvollziehen, dass du Time Stories da drauf packst, weil das ja war wirklich ein innovatives Konzept mit diesen Karten, wo man dann Entscheidungen treffen musste. Dann hat sich so dieses Panorama dieses Bildes zusammengesetzt und dann musste man immer wieder in der Zeit zurückgehen, um andere Entscheidungen zu treffen, um noch mehr herauszufinden und so. Also ein Wahnsinns, eine Wahnsinnserfahrung, Wahnsinnserlebnis. Und ich erinnere mich noch an diesen einen Fall, war das der Mercy-Fall oder so, wo sie dieses Attentat dann nachempfunden haben und danach gespielt haben. Das fand ich tatsächlich also grausam und gleichzeitig spektakulär. Ja, aber es war, glaube ich, Estrella Drive war das, genau. Nicht der Mercy-Fall. Ja,
Estrella Drive, das haben wir tatsächlich mit Leuten gespielt auch. Und da kann ich mich noch erinnern, da das Feedback war, nee, sowas hätte ich gerne nicht nochmal gespielt. Da ja. Das war noch so in der Zeit, ich glaube noch ein bisschen kurz davor, bevor klar wurde, Spiele können sehr ernst sein oder auch sehr ernste Themen unterbringen, wie zum Beispiel This War of Mine und jetzt auch Emission, sag ich mal. Und da war dann noch eher die Zeit, dass wir viele Mitspieler hatten, die das Feeling hatten, okay, wir machen jetzt hier mal so Weltenflucht und wir wollen aus dem Alltag raus, wir wollen hier einen entspannten, lustigen haben. Und dann wurde auf einmal diese super ernste Geschichte von dem, es war ja, glaube ich, ein Mehrfachmord, der dann da der wirklich passiert ist, der dann auch noch da ein Stück weit nachgespielt wurde. Und das haben einige gesagt, das ist denen zu viel. Also das wollen sie jetzt nicht in einem Spiel haben und hatten eigentlich einen lustigen Abend jetzt oder einen kognitiv anspruchsvollen Spieleabend vielleicht erwartet, vielleicht auch lustigen Abend erwartet und nicht einen Abend erwartet, wo sie am Ende mit so einem, oh, jetzt bin ich betrübt, Gefühl rausgehen. Und da hatten wir dann Spieler, die schon hart enttäuscht waren.
Ja, das war ein Verweis auf diese Tate-Morde, ne? Also wo Sharon Tate ermordet wurde von Mitgliedern der Manson-Family und so. Und das war schon ein krasses Erlebnis, wenn du erst merkst, du bist in so einer Villa und irgendwie ist alles ganz fluffig und alle liegen auf der Liegewiese und gucken irgendwie, lesen irgendwie Comics und so und irgendwann passieren so nach und nach Dinge und man denkt, ach ja, wir ermitteln hier mal lustig in einem Fall und irgendwann brechen dann die Leute rein und ballern um sich. Da habe ich dann schon auch bei so einem also das ist nicht wirklich ein Familienspiel, aber bei so einem Expertenspiel oder gehobenen Kennerspiel an der Stelle war ich schon einigermaßen irritiert, aber ich habe es tatsächlich gerne gespielt, diese ganze Reihe, und fand die Fälle auch alle interessant. Also die waren ja alle sehr unterschiedlich, unterschiedliche Settings. Ich fand die immer sehr stimmungsvoll. Ich fand das eine tolle Atmosphäre. Und ich habe diese neue, diese blaue Reihe, habe ich nie gespielt. Hast du die auch mal gespielt?
Die blaue Reihe haben wir auch gespielt. Da ist halt auch eigentlich der Kernunterschied, dass wir so Standalone-Boxen haben. Man braucht nicht mehr die Hauptbox und dann macht eine Erweiterung. Und es ist auch vom das Time Stories, das ursprünglich hat da davon gelebt, du machst einen Durchlauf, sammelst Erfahrungen und im nächsten Durchlauf kannst du diese Erfahrung anwenden, indem du jetzt die richtigen Entscheidungen triffst. Und manchmal gibt es Karten, die du behalten darfst, wenn du einen neuen Durchlauf machst. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist die neue Time Stories, also Time Story Revolution heißen die, glaube ich, bin mir nicht sicher, so aufgebaut, dass du es einfach in einem Rutsch durchspielst und fertig. Also es ist nicht darauf angelegt, dass du irgendwie scheiterst, sondern die Anzahl der Durchgänge oder Fortschritte werden halt durch irgendwelche Aktionsmarker auf so ein Plättchen dann markiert. Wenn da zu viele liegen, hast du irgendwann verloren. Aber das ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man da verliert. Sondern es geht immer voran und man macht einen Durchlauf und fertig. Weil ich glaube, das war bei Time Stories früher vielleicht für den einen oder anderen Familienspiel ein bisschen frustrierend, dass man so einen Durchlauf gemacht hat und dann da stand und denkt, ich muss das nochmal von vorne spielen? Das ist doch doof. Ich will nicht alles nochmal lesen. Das war auch der einzige Hinkefuß bei Time Stories, glaube ich, weil wir haben es irgendwann dann auch so gemacht, dass wir wussten, okay, der Raum, den kennen wir, den legen wir jetzt nicht aus, da gehen wir jetzt gleich darüber, da würfeln wir direkt die Zeit, die uns verloren geht und so weiter. Beim dritten oder vierten Durchlauf, weil man so oft einfach verbockt hat. Da wurde dann, hatte das die Gefahr, repetitiv zu sein. Und je nachdem es war sehr unwahrscheinlich, aber ganz unmöglich war es teilweise nicht, auch so einen Fall mal in einem Rutsch zu schaffen. Das war theoretisch auch möglich, wenn du zufällig die richtigen Entscheidungen getroffen hast und viel Würfelglück hattest oder sowas. War aber unwahrscheinlich. Aber wenn das mal passiert ist, dann war das auch so deprimierend, dass du so nach 16 Minuten da stehst und denkst, oh, das war's, dafür habe ich jetzt, keine Ahnung, 40 Euro ausgegeben. Was soll das? Und das ist natürlich auch super riskant. Aber was sie wirklich sehr schön gemacht haben mit den Erweiterungen, mit den neuen Fällen, wie du schon gesagt hast, dass immer ein neues Element mit reinkam und immer ein neuer Fokus drin war. Zum Beispiel war beim zweiten Fall, das war, glaube ich, der Mercy-Fall, da wurde halt mehr gekämpft als in den vorherigen Fällen. Dann gab es irgendwie so einen Ägypter-Fall, wo man dauernd den Wirt, in den man dann reingesprungen ist als Spieler, wechseln konnte während des Spiels. Und auch für meinen Fall, den ich generiert habe, habe ich mir auch so einen eigenen Clou überlegt, nämlich da hatte ich, das Setting war, es wird dir wahrscheinlich gefallen, ein Theaterstück, also da wird gerade ein Theater aufgeführt und dann dabei passieren halt Sachen. Und wenn Zeit vergeht innerhalb des Spiels, ab einer gewissen Zeitmarke wechselt halt im Theater der Akt. Also sind wir in der ersten 10 Zeiteinheiten sind wir im Akt 1, in den nächsten 10 Zeiteinheiten sind wir im Akt 2, sodass du dann in dem Fall noch zusätzlich darauf achten musstest, dass wenn du was machen willst, nicht nur in der Zeit deiner gesamten Marker bleiben musst, sondern dass du, wenn du das und das tun willst, dass du das dann auch, wenn während der Akt 2 läuft, machst, weil du dann weißt, okay, in Akt 2 wird die und die Person dort hinten in der vierten Reihe sitzen, die kommt zu spät, die wird in Akt 1 noch nicht da sein, also macht es keinen Sinn, wenn ich in Akt 1 da schon reinrenne. Sowas halt habe ich im Prinzip da reingewurschtelt.
Cool, nice, das ist wie, erinnert mich an den nackten Wahnsinn von Michael Frayn, Theaterstück, wo du ein Theaterstück aus unterschiedlichen Perspektiven siehst, was passiert auf der Bühne, was passiert hinter der Bühne und es eskaliert immer mehr. Aber hätte ich mal Lust zu spielen, dann irgendwie deinen selbst ausgedachten Fall. Gucken wir uns mal an.
Ich kann den dir tatsächlich einfach auch mitgeben, das ist gar kein Problem, der liegt ja da.
Ich habe das Grundspiel nicht mehr, das müsste ich mir dann auch nochmal ausleihen.
Da das ansonsten ja auch nicht benutzt wird, kannst du das auch mitnehmen, glaube ich.
Ja, kann ich das der Hanna mal vorstellen, ne? Dann können wir das mal hier zusammen spielen, damit sie auch dieses Spielerlebnis mal teilen darf, ja. Cool. Vielleicht noch so eine kleine Frage, die mich interessiert oder vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer interessiert. Oft ist ja so in Podcasts, dass dann Jurymitglieder gefragt werden, Mensch, wie ist denn das eigentlich für dich, so viel zu spielen und wie machst denn du das alles und so. Beim Fußball gibt es ja die Spielerfrauen oder Spielermänner, je nachdem, ob man Frauen- oder Herrenfußball guckt. Wie ist es denn für dich als Jurymitgliedsmann dieses Spielepensum? Ist das was dir große Freude macht oder ist es auch manchmal, dass du denkst, so, puh, ich hätte jetzt mal noch mehr Lust, irgendwie ein paar alte geile Titel auszupacken, von denen ich weiß, die machen Freude, da habe ich richtig Bock drauf, hier zum Beispiel von dieser Liste. Und oder ist dieses Pensum immer wieder Neuheiten zu spielen und immer wieder Sachen auszuprobieren? Und wir haben ja auch schon viele Sachen erstmalig gemeinsam gespielt und dann hinterher festgestellt, braucht man dann nicht nochmal. Ist das für dich eher manchmal auch ein bisschen lästig oder anstrengend? Hier kannst du es ja verraten, wir sagen es auch Julia nicht.
Also sie wird es aber bestimmt nicht hören, haha.
Natürlich nicht.
Nee, da wir als mit dem YouTube-Kanal angefangen haben, da ging es ja dann viel los mit Kritiken und wir haben dann so, ich meine, unser Pensum am Anfang waren so 80 Kritiken im Jahr und dann haben wir auch 80 Musterexemplare angefragt und waren auch motiviert, wenn wir ein Muster bekommen haben, dazu auch auf jeden Fall ein Video zu machen. Und da kann man sich so hochrechnen, das sind ja dann so etwa 2 Rezensionen in der Woche und da muss man dann auch ordentlich ranklotzen, wenn man das dann alles kritikfähig machen wollte. Und wir haben dann auch ein bisschen höher gefahren, ich glaube, dann hatten wir in einem Jahr mal so 100 Spiele, zu denen wir allen eine Kritik gemacht haben. Das heißt, da war sowieso schon, okay, wir müssen diese 100 Spiele spielen und zwar nicht nur einmal, sondern so, dass die kritikfähig sind. Also nach einmal spielen gibt es noch keine Kritik, da haben wir ja den Anspruch, das häufiger zu spielen. Und jetzt hat sich dann, das heißt, da war ich ja auch mit dabei, das war ja dann, als wir mit dem YouTube-Kanal gestartet haben, da war ich auch mit dabei, dass wir halt dann eigentlich die Spiele spielen müssen, die wir halt auch da haben. Und da haben wir auch Bock drauf gehabt. Da war ich auch mit die treibende Kraft unter anderem, auch wenn ich dann nicht die Kritik gemacht habe, aber Videoschnitt und Planung und Musteranfragen und so weiter haben wir dann auch alles dann so abgehandelt zusammen und auch ich mit hinter den Kulissen. Und mit der Jury hat es eigentlich nur geändert, dass wir auf einmal nicht nur die Spiele bekommen, zu denen wir wissen, da machen wir jetzt eine Kritik zu, sondern einfach, plump gesagt, alle Spiele. Und es hat sich dann, also da hatten wir auch eine Phase, wo wir auch motiviert waren, zu möglichst allen Spielen was zu machen. Ich meine, im einen Jahr, ich glaube 2019, das war das Top-Jahr, was wir hatten, da haben wir am Ende so um knapp unter 300 Kritiken rausgehauen. Es waren nicht Einzelkritiken, aber dass wir auch so Videos wie Frisch am Tisch hatten, wo dann 6, 7 Spiele auf einmal kritisiert wurden oder Genre im Fokus, wo wir auch mehrere Spiele in einem Video untergebracht haben. Und da haben wir dann wirklich super viel rausgehauen. Klar, da hat man noch keine Kinder, da ging das noch. Da haben wir wirklich super viel gespielt. Und jetzt hat sich das mittlerweile nur so dahin reduziert, dass wir sagen, okay, wir machen so viele Rezensionen, wie wir halt schaffen. Und wenn wir neue Muster bekommen, ist halt die Anfrage immer, das ist immer die Anfrage, wir versuchen dazu eine Kritik zu machen, aber garantieren das nicht. Aber es wird auf jeden Fall für die Jury-Bemusterungsaufgabe von Julia, dass sie dann eine Meinung für die Jury bilden kann, genutzt. Und dass wir dann den Verlagen immer klar sagen, wir können nicht garantieren, dass da jetzt eine Kritik, ein Video oder sonst was bei rauskommt. Und so fahren wir dann halt eigentlich ganz gut. Das heißt, hat es insofern geändert, dass wir mehr Spiele im Gesamten spielen, dafür nicht jedes unbedingt vertiefen müssen, sondern eher nur den Teil vertiefen, wo wir entweder Kritiken zu machen oder wo sich dann beim Spielen herauskristallisiert, das ist spannend, das könnte für Jury-Tätigkeit hinten raus auf Listen relevant werden.
Das heißt, das hohe Pensum gehst du mit großer Freude mit.
Genau, also ich finde auch neue Spiele spielen immer sehr spannend. Wir merken jetzt, es wird immer schwieriger, Spiele zu holen, wo die etwas länger dauern, weil wir natürlich die Regeln irgendwie lesen müssen, dann einen Abend auch genug lange Zeit haben müssen. Das wird ja dann immer dadurch limitiert, dass Regellesenzeit, ja, mit Kindern ist das halt immer ein bisschen schwierig, weil die super viel Zeit in Anspruch nehmen und wir quasi neben dem Hobby spielen jetzt das Hobby Kinder bespaßen haben, dem wir auch sehr gerne nachgehen und dann auch nicht dem armen Vierjährigen sagen, nee, ich muss jetzt eine Anleitung lesen, ich kann mit dir jetzt nicht Matchbox-Auto spielen. Das machen wir natürlich dann nicht.
Das würde er nicht akzeptieren, ja.
Das wird er nicht akzeptieren, aber ich hatte den vorhin am Telefon, weil der Große macht gerade Urlaub bei den Großeltern und hat am Telefon ganz begeistert erzählt, dass er da meinen ersten Obstgarten gespielt hat und hat mir erklärt, wenn man einen Obstkorb würfelt, dann darf man sich die Farbe von der Frucht aussuchen. Also schon ganz süß, der ist schon mit dabei.
Er ist schon voll im Game. Ja, wir haben auch schon ein paar Mal zusammengespielt. Wie heißt dieses Spiel mit den Clowns, wo wir da würfeln? Das habe ich als Kind auch gespielt.
Wer hat den längsten Clown oder wer hat den größten Clown? Irgendwie sowas.
Irgend sowas, ja.
Und da sind auch beide Jungs dabei, das zu spielen, ja. Hoch und runter. Und wir haben von der Spielwarenmesse, haben wir ja so einen großen Schaumstoffwürfel mitgenommen damals, mitbekommen. Und den draußen Schaumstoffwürfel benutzen wir jetzt, um dort die Werte für, wer hat meinen größten Clown auszuwürfeln. Und dann sind die sowieso voll dabei, die Jungs.
Sehr schön. Dann ging es weiter nach Time Stories. Können wir mal einen Schritt weiter auf der Liste gehen?
Genau, jetzt sind wir in der Phase, wo wir immer ganz, ganz viele Spiele spielen, nämlich wegen YouTube-Kanal oder Kritikerphase. Und da habe ich gemerkt, tatsächlich schwierig, Spiele rauszupicken. Wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, das beste Spiel ist immer das neueste Spiel oder das nächste Spiel, was man vor sich vornimmt. Selten geht man da wirklich so tief rein, dass man sagen kann, oh, das ist jetzt ein Spiel, was ich permanent jetzt in meiner Liste haben möchte. Das heißt, jetzt wird es tatsächlich schwierig. Es ist gar nicht, also ich könnte jetzt natürlich auch einfach plump die Spiel des Jahrestitel auflisten, die wir einfach hoch und runter gespielt haben, aber das ist dann irgendwie auch nicht so wahnsinnig spannend, sage ich mal. Aber jetzt gehe ich von der Spielerfahrung her eher mit, ein einzelnes Erlebnis. Und zwar habe ich hier noch Crazy Words aufgelistet. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in diesem Jahr, also in diesem Zeitraum rauskam oder ob wir es dann einfach bekommen haben und es dann cool fanden und dann auch an Silvesterabenden gespielt haben. Das hatten wir dann in der normalen Version und in der FSK 18 Version. Und da war wirklich ein Abend, wo wir immer noch mit dieser Spielerunde, wir waren glaube ich 8 Leuten, das erzählen können und alle lachen, weil es einfach super lustig damals war, was dann gelegt worden ist. Also das werden wir nie vergessen. Wie gesagt, wir haben die FSK 18 Version gespielt und hatte ich dann die Aufgabe zugelost bekommen, ein Wort zu generieren, was eine erektile Dysfunktion beschreibt. Und ich hatte zufälligerweise die Buchstaben, die das Wort Kai Bums definieren konnten und das Gelächter war groß. Und daran kann man sich bis heute erinnern.
Ja, das ist ein sensationelles Spiel. Ich liebe Crazy Words. Stimmt, habe ich glaube ich auch noch nicht im Sonntagsfrühstück mal erzählt. Muss ich gleich mal auf meine Liste packen.
Kannst du auch gleich 2 Fassungen machen.
Liegt auch hinter mir im Schrank. Ja, wahrscheinlich für das Sonntagsfrühstück dann eher die nicht FSK 18 Version. Ich habe aber auch beide und glaube ich zumindest, dass ich die FSK 18 Version auch habe. Und ich liebe Crazy Birds, einfach ein richtig cooles, lustiges Spiel. Sorgt immer wieder für großes Gelächter am Tisch.
Und es ist immer sehr interessant, wenn es dann, wenn man da irgendwie denkt, ah, ich bin doch nicht so der Linguist, und dann schafft man doch irgendwas zu legen und irgendwie auch was akustisch so zu legen, dass es irgendwie hinkommt, dass man eine Idee dazu hat. Da hatten wir auch schon irgendwie mal so Sachen, dass einer irgendwas gelegt hat mit wilden Buchstaben, aber was ganz anderes vorgelesen hat und gesagt hat, das sind einfach stumme Buchstaben, weil er einfach lustig was hinlegen wollte. Und auch da der Faktor, dass es auch einen Unterschied macht, wie man es dann vorliest, wie man das dann betont. Und halt, ja, in der großen Runde zu Silvester meistens oder wenn man auch, wir hatten früher hier mal Spieletage gemacht, da war das dann auch sehr beliebt, dass dann eine Gruppe von 8 Leuten sich dann da hinsetzen konnte und dann gespielt hat und dann, ja, das ging einfach hoch und runter und ist immer wieder, also wenn wir jetzt irgendwo hinfahren würden, da würden wir uns sagen könnten, wir spielen irgendwas, was wir mit vielen Leuten spielen wollen und wollen das irgendwie an den Tisch bringen, da würde ich dann das sagen, das kann man mitnehmen. Das ist super, das geht immer, das ist ein bisschen intellektuell, wenn man jetzt nicht unbedingt der FSK 18er Sachen mit reinnimmt und man kann einfach hoch und runter Spaß dabei haben.
Ja, absolut. Richtig, richtig schönes Ding und ein schöner und ein bisschen unerwarteter Titel hier auch. Gefällt mir richtig gut, ja.
Ja, du hast ja gesagt, mit Erlebnissen und das haben ja ein paar Erlebnisse bei Spielen, die hängen geblieben sind sozusagen für immer und das Erlebnis während des Spielens ist halt immer noch drin, kann man immer noch beziffern, weil es einfach so wahnsinnig lustig war, dass man das wahrscheinlich nie vergessen werden.
Und es gibt ja immer noch viele Leute, die von euren legendären Spieletagen berichten. Also ich habe ja immer mal wieder jetzt mit Leuten gesprochen und gesagt, ja, ich bin heute Abend bei Zerlix zum Spielen oder so. Ah, machen die wieder ihren Spieletag? Dann hier so einfach einen Abend in kleiner Runde. Ja, die haben früher immer diese Tage gemacht, wo dann irgendwie 20 Leute da waren und dann werden Geschichten erzählt. Also das scheint wirklich gut angekommen zu sein, aber jetzt mit den beiden Kindern ist es, glaube ich, dann einfach schwieriger zu organisieren, ne?
Genau, also da ist dann eine ganze Bude zum Spielen quasi und dann geht es bis in die Nacht und wir sind am Überlegen, aber wir haben halt die 2 Jungs da, das geht dann nur am Wochenende, dann müssten die Jungs dann besten tagsüber, also momentan sind die noch zu klein, dass sie dabei einfach rumwurschteln können, weil ja dann stellen wir die ganze Wohnung, auch die Spieletische hin und dann haben wir halt viele Raum und dann würden die auch keinen Platz zum Spielen haben nebenbei und dann würden die halt wahrscheinlich stören oder so. Entsprechend müssten wir halt dann gucken, dass die tagsüber bespaßt sind, also irgendwie betreut werden und dass sie halt auch irgendwie abends betreut werden. Es macht auch keinen Sinn, dass wenn die um 18 Uhr kommen und dann Abendessen wollen, dann ist auf dem Esstisch eigentlich am Spielen, dann bringen Julia und ich die ins Bett, dann sind die wahrscheinlich wuschig, dann braucht es 2 Stunden, bis die im Bett sind, während hier gespielt wird. Und also da werden dann Julia und ich auch so sagen, okay, wir wollen ja auch kein Spieleabend machen, wo unsere Gäste einfach die ganze Zeit spielen und wir beschäftigen uns 4 Stunden lang währenddessen mit den Kindern. Das bringt es dann halt auch nicht. Da kann man dann auch sagen, geht zu irgendeinem schönen Spieletreff, geht ins Place zum Beispiel in Frankfurt, da kann man das auch dann machen. Und wir sind aber dran, grundsätzlich wollen wir das schon wieder aufleben lassen. Wir müssen halt nur irgendwie mal dafür sorgen, dass die Kinder irgendwo tagsüber betreut werden können, wo sie dann auch übernachten können. Und das ist halt leider eine Challenge, dass du einfach mal sagst, hier hast du mal 2 Kinder, die jetzt bei dir übernachten, auswärts übernachten und der eine ist 2, der andere ist 4. Das machen die nicht zwingend 100% gut mit. Und da gibt es einfach auch Erwachsene, die sagen, das ist mir zu heiß.
In Kuttner Ora soll es ein gut gehendes Silberbergwerk geben. Da könnten Sie sich ja mal ein paar Tage beschäftigen.
Wo sind wir jetzt beim Thema Kinderarbeit? Jetzt wird es aber heiß. Absolut. Nee, ja, aber wir sind dran, wenn das mal klappen sollte, dass sie, wie ich ja vorhin gesagt habe, der Große ist gerade bei den Großeltern. Vielleicht klappt es irgendwann mal, dass, also macht ein paar Tage tatsächlich Urlaub. Vielleicht klappt es mal, dass auch die beide dann dort sein können. Bei den Großeltern ein paar Tage weg sein und dann eine Nacht wird ja schon reichen. Und dann könnte das vielleicht klappen.
Dann lassen wir uns überraschen, ob das wieder aufgegriffen wird und bis dahin halt immer in kleineren Runden und in größeren dann mal mit Crazy Words. Toller Absacker auch. Ja.
Das nächste Spiel, was ich auf der Liste habe, wie gesagt, wir sind ja in der Phase, wo irgendwie die Erlebnisse um das Spiel herum relevant sind, ist tatsächlich das Spiel oder die Spiele Trapped von HTM Kienzel. Das sind 2 Escape-Räume, Escape-Spiele. The Bank Job und The Art Heist. Ich glaube, die heißen im Deutschen auch ein bisschen anders. Wir haben sie auf Deutsch gespielt, aber wir haben die auch nicht mehr tatsächlich. Aber dass diese Partie, diese beiden Escape-Räume zu spielen, ist sehr stark in Erinnerung geblieben, weil zu dem Zeitpunkt war Julia mit unserem zweiten Kind schwanger und wir haben dann halt dann irgendwie abends dann gespielt, paar Escape-Räume, diese Spiele gespielt und wir meinte irgendwann so, oh, es zieht hier so ein bisschen was am Bauch, war nicht weiter schlimm, war okay, es sind vielleicht nur so ein paar Übungswehen und so weiter. Und wir haben dann einen Fall mal fertig gespielt von den beiden und dann nochmal genau geguckt, wie das mit den Wehen, die Julia da irgendwie gerade hatte, so ist. Und gemerkt, oh, die kommen jetzt so alle 3-5 Minuten. Das ist ja eigentlich schon, also das ist so ein Zeitfenster, wo man sagt, jetzt sollte man vielleicht ins Krankenhaus fahren normalerweise. Und da haben wir gesagt, ja gut, aber es fühlt sich nicht schlimm an. Da haben wir schon mal die Großeltern angerufen, weil wir hatten ja dann schon den großen Jungen. Da musste jemand dann kommen, um auf den großen Jungen aufzupassen, bevor wir ins Krankenhaus fahren. Die sollen mal kommen. Und die waren dann irgendwo feiern und haben dann über eine Stunde gebraucht, bis sie dann gekommen sind. Dann haben wir gesagt, okay, Julia hat irgendwie schon ein bisschen Wehen, aber den zweiten Escape-Raum von Trap, den spielen wir jetzt auch noch. Und dann haben wir einfach, während Julia schon Wehen hatte, diesen zweiten Escape-Raum erstmal noch durchgespielt, um dann das einfach fertig zu haben. Und dann waren wir mit dem Escape-Raum fertig. Ein paar Minuten später kamen dann auch die Großeltern und dann haben wir dann noch schnell unsere Sachen geholt und dann sind wir dann irgendwie, das war dann Mitternacht, ins Krankenhaus und genau, war es dann Mitternacht? Ja, es war so Mitternacht, dann waren wir dann im Krankenhaus und 2 Stunden später war dann unser zweites Kind da. Das heißt, da ist das Erlebnis, wir haben einfach den Escape-Raum erstmal durchgezogen, statt irgendwie schnell mal ins Krankenhaus zu fahren, um ein Kind zu bekommen, da war das Spielen an der Stelle priorisiert.
Sensationell. Ich habe gerade mal geschaut, die gibt es tatsächlich, 2 von 3 habe ich noch gefunden, die bestelle ich mir vielleicht. Mal sind die empfehlenswert, ja?
Ja, das ist also, nicht. Wenn du gerade eine schwangere Frau dabei hast, die dann gebärt, ja.
Okay, dann werde ich das nochmal
überlegen. Nee, ich glaube, vom Gesamtpaket waren die dann gar nicht so schlecht. Also die waren, okay. Es gibt 3 Stück, der erste ist irgendwie so ein Jahrmarkt, da ist es dann so, dass du den Escape-Raum in deiner Wohnung verteilen sollst und die Leute, die mitmachen sollen, dann halt an verschiedenen Stationen ein bisschen was Escape-mäßiges machen, aber eher so auch Geschicklichkeitszeug und Punkte sammeln. Das war eher so lahm, das war nicht cool. Die zweiten und dritten, also dieser Bankshop und dieser Galerie-Klau, die waren ganz cool. Die waren okay. Die waren aber jetzt auch nicht so richtig hart herausstechend. Das heißt, wenn man jetzt super viele Escape-Räume schon gespielt hat und jetzt erwartet, da gibt es nochmal die Erlösung. Nee, aber wenn man sagt, ich möchte, ich kenne viele Escape-Räume und spiele dann das, dann würde ich sagen, ja, das war gut, nicht außergewöhnlich, aber auch nicht schlecht, aber war gut, die Zeit ist jetzt nicht vergeudet gewesen. Ja, so nämlich.
Okay,
das also, und der große Unterschied bei diesen Trap-Räumen ist, dass man theoretisch, die Anleitung sagt einem, verteil die Sachen in der Wohnung, um aus deiner Wohnung halt einen Escape-Raum richtig zu machen. Wir haben das am Tisch einfach gespielt, weil wir damals gesagt haben, ja, Julia hat einen dicken Babybauch, wir wollen jetzt nicht durch die Wohnung rennen damit. Genau.
Aber es ist natürlich eine legendäre Geschichte, zu sagen, wir priorisieren erstmal den Escape-Raum, bevor wir in die Klinik fahren. Das heißt, euer Sohn hat auch seinen persönlichen Escape-Raum gehabt an diesem Abend. Da habt ihr doch alle gemeinsam schon als Familie etwas erlebt.
Wenn du jetzt als Escape-Raum meinst, dass er aus der Mama rauskommen möchte.
Das meinte ich, ja.
Sehr gut. Das hat er auch geschafft und auch sehr unproblematisch. Also wir waren da auch
9 Monate trapped und dann der große Jahrmarkt.
Ja. Nee, wir waren da tatsächlich auch eher entspannt gewesen, weil das war noch vor Geburtstermin, einige Wochen noch davor, nicht kritisch davor, aber so, dass wir gedacht haben, wir haben da noch irgendwie 2,5 Wochen, das machen wir uns jetzt noch keine Sorgen, sind bestimmt nur Übungswehen. Und war ja auch zweite Kind und entsprechend hat Julia für sich auch gesagt, ja, so schlimm sind die Wehen jetzt gerade nicht, dass ich jetzt mich irgendwie krümmen muss oder so. Das wird jetzt noch wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Das hat sich beim ersten Kind anders angefühlt. Aber die Taktung war dann irgendwie doch ausschlaggebend, dass es wahrscheinlich ernst war, weil es dann alle 3-5 Minuten dann kam. Und das war dann schon so, okay, wahrscheinlich macht der kleine Mann da unten dann doch ernst. Und dann war es auch eine ganz easy Geburt. Also der ist ja quasi so rausgeflutscht wie mit einem Katapult, wenn man so will. Also im Verhältnis zum ersten. Der erste hat irgendwie stundenlang gebraucht und der andere, der war dann so, als Julia sich dann da zum Gebären dann halt hingelegt hat, nach 30 Minuten war der auf einmal dann da.
Cool.
Aber das ging dann schnell.
Das klingt gut und ambitioniert, ja.
Genau, sehr der schön. Konnte es nicht erwarten.
Da haben wir, glaube ich, noch einen Titel übrig dann zu guter Letzt, oder? Wenn ich
genau
richtig gezählt
habe. Da war ich auch lange überlegen, was ich jetzt da reinpacke, aber ich habe dann, das klingt jetzt blöd, weil es ist das aktuelle Spiel des Jahres, als müsste ich das jetzt sagen, aber noch bevor das Spiel des Jahres wurde, also es geht um Sky Team natürlich, habe ich ja auch bei der Spielbox in dem kleinen Wertungsbox unten rechts meine Wertung mit für das Spiel abgegeben, während andere natürlich die Kritik geschrieben haben. Und ich habe dem da in der Spielbox auch 10 Punkte gegeben, also die Bestnote, die man bei der Spielbox verteilen kann. Also es ist einfach das Spiel, was mich auch tatsächlich in den letzten Jahren am stärksten beeindruckt hat. Und da habe ich gesagt, setze ich jetzt noch Sky Team als Nummer 10, als aktuell das Spiel drauf, was ich wirklich am besten finde. Und tatsächlich auch einverstanden bin mit der Spiel des Jahres Jury-Entscheidung, dass das Sky Team als Spiel des Jahres geworden ist. Und das Sky Team kennen wahrscheinlich die Hörer tatsächlich und ist halt jetzt ein wirklich hochaktuelles Spiel, wo man sagen kann, das kann man zu zweit spielen, alle Flughäfen durch, hoch und runter mit verschiedenen Leuten. Wir haben da mit Sky Team sogar sowas gemacht, um ein bisschen zu prüfen, wie gut zugänglich ist das, haben wir einfach auch zwei Leuten das Spiel gegeben, die Anleitung gegeben, hier so, erschließt euch das mal, wir gucken mal, ob's läuft. Ging also aber auch. Und Sky Team ist das Spiel, wo ich auch momentan nicht Nein sagen würde und ich der Meinung bin, dass das noch lange Zeit so bleibt und wahrscheinlich sogar das Spiel ist, wenn man drüber nachdenkt, was aus den letzten 10 Jahren, wo wir halt in dem Kritikerbereich drin sind, was wahrscheinlich auch langfristiger anhalten wird, wo ich immer wieder sagen würde, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also das Spiel und vielleicht das Star Wars Deckbuilding Spiel, da bin ich auch wahrscheinlich auch immer wieder mit dabei, aber ich habe jetzt zwischen den beiden habe ich so geschwankt, Star Wars Deckbuilding Spiel oder Sky Team, ich habe mich für Sky Team entschieden.
Ja, eine gute Wahl. Ich war auch lange nicht so einverstanden mit einem Spiel des Jahres, wobei Dorfromantik doch, das fand ich schon auch toll und Cascadia und so, aber Sky Team ist ein Titel, vor allem, weil er so schnell geht, wenn beide das Spiel kennen, kann man einfach mal in 10 Minuten, Viertelstunde, kann man mal eine Partie spielen, das ist irgendwie schnell gemacht, dann kann man den Schwierigkeitsgrad schön anpassen, kann überlegen, auf welches Modul haben wir Lust, wollen wir einen Praktikanten scheuchen oder wollen wir gucken, dass wir kein Kerosin verlieren oder so, also da steckt ja viel drin in den Modulen und es ist einfach ein großes, eine große Freude, dieses Spiel zu spielen, ja. Ja, Mensch, das war eine interessante Reise jetzt hier mit dir. Wenn wir mal auf die Spiele zurückgucken, wir haben Catan Sternfahrer, das Herr-der-Ringe-Spiel, Wizard, Space Alert, Russian Railroads, Zombicide, Black Plague, Time Stories, Crazy Worlds, Trapped und Sky Team sind ja doch eine ganz unterschiedliche Mischung an Titeln, aber das ist genau das, was ich eben an diesem Format so mag, dass wir eben auch gucken, wie entwickeln wir uns als Spieler oder Spielerinnen, was hat uns eigentlich geprägt, was hat uns begeistert über die letzten Jahre. Und da kommen dann immer wieder mal Titel. Ich habe es gerade mal parallel diese 3 Trapped-Fälle bestellt und guck mal, wie mir die gefallen und was ich damit anfangen kann. Auf Zombicide hast du mir richtig Lust gemacht tatsächlich. Und ich habe kurz bedauert vorhin, dass ich meine Time-Stories weggegeben habe, weil ich dachte, ach, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal so einen Rutsch. Aber jetzt weiß ich kann es mir bei dir ausleihen. Das ist ja dann auch ein guter Weg.
Oder du entwickelst auch selbst einen Time-Stories-Fall, wenn du mal zu viel Zeit hast.
Das schließe ich aus. Ich habe so viele Spiele, mit denen ich mich hier beschäftige. Spielanleitungen lesen, Spiele ausprobieren, Spiele spielen, Spiele rezensieren. Da bleibt keine Zeit, noch selber welche zu entwickeln. Und ich glaube auch, das können andere deutlich besser als ich. Zumindest ist meine heutige Perspektive. Ja, da habe ich tatsächlich momentan oder eigentlich, also früher habe ich immer gedacht, ja, das wäre sicherlich mal cool, aber da habe ich tatsächlich gerade so gar keine Ambition, mich damit zu beschäftigen.
Ja. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, die ich ja in der Anfangsphase da gemacht habe, ist ein Mordsaufwand. Also auch einfach immer diese Testrunden dann ranzubringen und dann hast du auf einmal deine Spielerunde, der du sagst, jetzt machen wir einen Prototypen und Achtung, das wird wahrscheinlich jetzt scheiße sein. Das ist halt dann, da kannst du dir, wenn du da Leute dann hast, mit denen du sonst immer normal spielst, die dann irgendwie hart enttäuscht sind, dann haben die auch schnell keinen Bock mehr.
Ja, dann haben wir doch eine schöne Rundreise miteinander gemacht, von der eigenen Spielerentwicklung über die Entwicklung vom familiären Spieltisch von Catan über die Ausflüge im Studentenleben, über die Jury-Tätigkeit von Julia, über euren ganzen Erlebnisse besonderer Spiele. Und ich sag dir ganz lieben Dank, dass du da warst heute und uns mal auf diese Reise ein Stück weit mitgenommen hast. Und das ist für mich auch immer spannend, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was waren denn die Spiele, die dich geprägt haben? Also was hat dich denn ins Hobby reingezogen oder was ist das, was dich am Hobby dranhält? Ist es immer das gleiche Spiel? Gab es bei dir auch so eine Pause, die viele dann in der Oberstufe, in der Schulzeit hatten? Ich hatte die nicht. Ich hatte die dann eher so zwischen der Schule und dem Studium so ein bisschen. In der Schule, in der Oberstufe habe ich mich sehr mit Magic beschäftigt. Also da war meine Pause dann anderweitig gut gefüllt oder die Pause, die andere hatten. Aber ja, mich interessiert das auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Schreib mir gerne, schau bitte, ob du vielleicht den einen oder anderen Titel findest, der dich geprägt hat. Da bin ich sehr neugierig drauf und sag dir jetzt erstmal ganz lieben Dank, lieber Stefan, für deine Zeit, auch für diesen Ausflug. Schaut gerne mal rein im Spiel doch mal YouTube-Kanal oder im erwähnten Podcast vom Stefan, den er mit der Alex jetzt startet. Also da ist die erste Folge erschienen, die zweite kommt sogleich und demnächst. Also da können wir uns noch auf einiges freuen.
Und natürlich, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Lest natürlich gerne auch die Rezensionen der Spielbox. Jetzt hast du ja schon ganz viel gesagt, aber du hast auch wie immer als Gast das Schlusswort heute. Das kann ich dir schon mal vorweggeben. Und ja, jetzt sage ich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du darfst uns gerne natürlich eine Bewertung geben bei Apple Podcasts oder bei Spotify. 5 Sterne, gerne Kommentare sind natürlich immer willkommen. Teil diese Folge gerne, wenn du möchtest, oder diesen Podcast. Ich freue mich schon, mit dir in Kontakt zu treten, wenn du mich anschreibst bei Instagram oder bei X, also bei Twitter. Da kannst du mich gut erreichen, oder bei Blue Sky. Also melde dich gerne, dann können wir in Kontakt treten, können ein bisschen miteinander schreiben oder vielleicht was zusammen spielen. Ich freue mich drauf. Wünsche dir jetzt erstmal, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Viel Spaß beim Spielen. Und das letzte Wort hat auch heute mein Gast Stefan Zerlik aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank fürs letzte Wort. Ich würde sagen, die Sonne scheint, es ist Sommer. Ich fahre selbst auch bald mit der Familie in Urlaub. Ich hoffe, ihr bekommt auch im Garten oder draußen bei Sonnenschein Spiele auf den Tisch. Wir werden das auch versuchen. Ich würde sagen, ich wünsche allen eine schöne, hoffentlich warme Urlaubszeit, Sommerzeit, in der Hoffnung, dass dieser Podcast rechtzeitig veröffentlicht wird. Dann wünsche ich euch allen noch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.